Halleluja. Was haben wir gesungen? Wir freuen uns im Herrn alle Zeit. Ist es möglich, sich alle Zeit im Herrn zu freuen? Das ist cool. Selbst wenn dir schlecht geht, kannst du dich im Herrn freuen. Das ist gewaltig. Halleluja. Okay. Ich soll heute über Rebellion und Stolz predigen. Wir haben geguckt, wer ist der Stolzeste, der muss drüber predigen. Nein, das war nur Spaß. Ich möchte so zwei Parts machen. Ich lege mir die Uhr dahin, das wird vielleicht heute was nützen. Ja, ich will versuchen, zwei Parts zu machen. Erstmal so ein paar grundlegende Dinge. Ich werde ein bisschen was voraussetzen. Ich denke, ihr habt schon alle so ein bisschen Lehre über Stolz und Rebellion mal gehört, oder? Also wer Hartwig seine Lehre kennt irgendwann. Also wenn du im Internet Stolz und Rebellion eingibst und Hartwig Henkel. Erste oder zweite Suchbegriff kommt ein Video über das Thema, genau. Also perfekt, ne? Wenn du dann nochmal Grundlagenauffrischung willst, dann guck dir das an, aber nicht jetzt. Später dann, sonst stört das. Okay, ein paar Dinge, denke ich, werde ich kurz mal erwähnen. Ich meine, Jesaja 14 ist so eine grundlegende Stelle, die, denke ich, viele von euch kennen, wo über den Feind geredet wird, über den Teufel. Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über irgendwann geht's wieder bei mir, das ist alles okay. Über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf den Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen, doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Und dann natürlich, denke ich, kennen wir alle auch Hesekiel 28. Ja, lese ich auch noch mal kurz ein paar Verse vor, Vers 15. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis Unrecht man an dir fand. Und dann Vers 17. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hattest mit deiner Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Das sind so die zwei Verse, wenn wir so über Rebellion oder auch Stolz reden, sind das, denke ich, so die zwei klassischen Verse, die man irgendwann mal mitbekommt. Gerade auch über den Feind, der das Schönste im Himmel war als Engel geschaffen, der dann auf die Erde gefallen ist. Und ich möchte so den ersten Part so da ein bisschen drüber sprechen, über unsere Zeit, das hineinzunehmen in unsere Zeit. Du siehst grundlegend einfach, wenn Stolz sich in deinem Herzen mehr und mehr befindet, läuft es zwangsläufig irgendwann auf Rebellion hinaus. Weil du denkst, du bist der Schönste und alle um dich herum sind nicht so schön. Platt gesagt. Und wenn wir den Feind angucken, irgendwann kam dieser Gedanke in ihm auf, ich bin der Schönste. Ja? Und was macht Gott eigentlich auf dem Thron? Eigentlich müsste ich ja auf dem Thron sitzen und eigentlich müsste ich ja angebetet werden. Das war eine Reihenfolge von Gedanken, die immer mehr kamen. Aus diesem Stolz heraus kam irgendwann Rebellion. Rebellion gegen die Wahrheit, Rebellion gegen Gott. Und ich möchte das so ein bisschen in unsere Zeit hineinnehmen, in den Zeiten, in denen wir gerade leben. Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt uns vorstellen, es kommt jetzt ein riesengroßer Prophet. Der ist nicht größer als du von der Länge, ne? Aber richtig groß so, ne? Und jetzt erwarten wir, was wird er uns prophezeien? Was wird er sagen? Vielleicht eine Hungersnot voraus, das wäre schon klasse, ne? Aber nicht in unserem Land, das finden wir nicht gut. Oder ein Krieg, der demnächst kommen wird. Ne? Manchmal kamen Leute zu mir, vor 2 Jahren kam einer und sagte, in diesem Jahr, also vor 2 Jahren, wird Krieg kommen in Deutschland. Wir müssen uns alle bereit machen, den Gemeinden Bescheid sagen, Krieg kommt jetzt. Das war vor 2 Jahren. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal angesprochen, habe gesagt, sag mal, vor 2 Jahren sollte doch Krieg sein, ne? Ja, der kommt in 2 Jahren. Und das verschiebt sich. Und es gibt so wilde Spekulationen über dies, über das. Und was ich interessant finde, ist, was Paulus sagt über die letzten Tage. Und er beginnt damit in 2. Timotheus 3, Vers 1. Du aber sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Okay, machen wir uns bereit. Sehr schlimme Zeiten werden kommen. Womit beginnt es? Was ist so das erste Merkmal? Worauf müssen wir uns einstellen? Und dann kommt's. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Ja, ist das denn schlimm? Man ist doch gut, wenn man sich selbst liebt, oder? Was ist denn daran schlimm? Das ist der erste Punkt. Es werden ganz schlimme Zeiten kommen. Macht euch bereit. Okay, was ist das Kennzeichen? Die werden sich selbst lieben. Das hört sich im ersten Moment vielleicht gar nicht so schlimm an. Wir denken ja, die Bibel sagt ja auch, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Perfekt. Aber ich möchte das so ein bisschen in unsere Zeit gleich hineinbringen, du wirst verstehen, was es damit auf sich hat. Dieses Wort, sich selbst zu lieben, bedeutet eigensüchtig oder Liebhaber ihres eigenen Selbst zu sein. Das heißt, ich stelle mich an die erste Stelle in meinem Leben und in deinem. Es ist eigentlich das, was der Feind gemacht hat. Zuerst ich will angebetet werden. Nicht Gott, sondern ich. Und das ist ein Gedankengut, das schon lange in die Gemeinden gekommen ist. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen. An jeder Ecke bekommst du heute angeboten, wer von euch schon mal mit Burnout zu tun hatte oder jemanden kennt, bestimmt kennst du einen, der in Burnout ist, das ist heutzutage ja fast schon normal. Und was sie gesagt bekommen, ist einer der ersten Dinge, du musst jetzt an dich denken. Denk doch mal an dich. Weißt du? Das Problem, was ich sehe, ist, weil du an dich gedacht hast, bist du da, wo du bist. Und jetzt wird dir gesagt, denk doch mal an dich. Ich habe mit einer Mutter geredet, die ihre Ehe über den Haufen geschmissen hat, die jetzt einfach nur ihr Leben leben wollte. Und dann habe ich mit ihr geredet und habe gesagt, sag mal, was sind jetzt deine Pläne? Ich meine, du hast Kinder. Was tust du, was machst du? Und dann sagte sie wortwörtlich, weißt du, Stefan, ich muss jetzt mal an mich denken. Ich habe so lange an meinen Ehemann gedacht, an meine Kinder gedacht. Jetzt bin ich mal dran. Ich will, dass es mir gut geht. So, und wie sah das aus? Es sah aus, dass sie durch die Betten getobt ist und Party gemacht hat. Ich muss mal an mich denken. Und die Kinder gehen vor die Hunde. Aber das ist die Botschaft, die wir überall bekommen. Du musst an dich denken. Ja, aber das ist eine gefährliche Botschaft. So, und eigensüchtig oder süchtig danach sein, alles für sich selbst zu machen. Erst ich, dann komme ich, dann komme ich und dann komme ich und dann komme ich und dann irgendwann, nachdem ich komme, kommst du. Vielleicht. Das ist das, was wir in Filmen, in Werbungen, überall ist das die Message, die wir vermittelt bekommen. Und dahinter kommt irgendwann Rebellion. Wir rebellieren gegen die Wahrheit. Warum? Weil meine Wahrheit nicht mit der Wahrheit in der Schrift übereinstimmen kann. Aber wenn dieses stolze Herz sich formiert, immer mehr und immer mehr, werden wir immer mehr und immer mehr gegen diese Wahrheit rebellieren. Das kann gar nicht ausbleiben. So, es ist so wichtig zu verstehen, Stolz und Rebellion hängen zusammen. Und irgendwann kommt ein stolzes Herz in Rebellion, wenn er das nicht ändert. Und das oft beobachtet, auch aus erster Hand, Menschen kommen und du siehst, da ist eine Art des Stolzes da, die nicht aufgearbeitet wird. Irgendwann platzt das richtig raus und er rebelliert gegen Leiterschaft, gegen dies, gegen das, gegen alles. Kommt diese Rebellion, da siehst du das Gesicht. Ich würde es mal so sagen, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, aber ich würde es so formulieren, in meinen Worten muss ich nicht unbedingt übereinstimmen. Rebellion ist das Gesicht des Stolzes. Dass du dann siehst, was dann zutage kommt, dieses Tier, wenn man das mal so sagen darf, was dann Vollgas gibt. So, und das siehst du, wenn wir zum Maß der Dinge werden, erst ich, dann kommen so Dinge wie, ja, du darfst Christ sein und homosexuell. Das ist doch in Ordnung. Und das kommt immer mehr. Und es ist sogar jetzt möglich. Das ist ja das, was wir jetzt mittlerweile haben, ist, du kannst dir ja aussuchen, was du sein willst. Du kannst ja aussuchen, ob du ein Mann oder eine Frau sein willst. Warum? Weil du entscheidest. Ich darf doch entscheiden. Das ist dieses stolze Herz, das sich gegen Gott erhebt, gegen die Schöpfungsgeschichte, gegen all das, was Gott geplant hat. Das ist eigentlich die ultimative Verspottung Gottes. Und in dieser Zeit leben wir. Wir haben Mittel zur Verfügung. Manche sagen, die Welt ist schlechter geworden. Wir haben einfach nur mehr Mittel, um diese Schlechtigkeit umzusetzen. Sondern es ist möglich, dass Menschen, die sagen, ich bin im falschen Körper geboren, überleg dir das mal, von Anfang an, Gott sagt, ich habe dich im Mutterleib gebildet. Und hier kommt dieser Stolz, der sagt, im Mutterleib ist schon was falsch gelaufen. Von Anfang an ist ein Fehler unterlaufen. Also es wird gesagt, von Anfang an, es gibt keinen Gott, sondern wir bestimmen, was wir sind. Und es macht überhaupt nichts, ob du als Junge oder als Mädchen geboren wirst, weil du kannst immer noch bestimmen, wer du bist. Warum? Weil du an dich denken musst, was dir gut tut. So, du siehst, wo diese Botschaft, die Paulus sagte, die Menschen werden an sich denken, diese schlimmen Zeiten, wir leben mittendrin. Und viele Christen bekommen das nicht mit und machen sich Gedanken, ja, vielleicht ist Homosexualität ja doch von Gott. Du siehst, was für eine Verwirrung kommt, weil die armen Leute, wie geht es ihnen denn? Und guck mal, die haben sich doch auch nur lieb. Und dann kommen solche schrägen Argumente. Weiß nicht, ob du auch Mitleid mit dem Teufel hast. Und ich denke, es ist diese Zeit, die es schon mal gab. Jeder tut, was in seinen Augen recht ist. Diese Zeit gab es unter den Richtern. Jeder tat, was in seinen Augen recht ist. Das finde ich gut. Dann wird Gott das auch gut finden. Und diese Zeit, ich sehe das genauso, dass wir gerade aktuell in genau dieser Zeit leben. Und das durchdringt alles. Das durchdringt die Welt. Das durchdringt die Gemeinde. Und wir müssen wieder klar werden und sagen, Moment mal, wir kommen zurück zu dem Wort. Wir demütigen uns. Inwiefern? Indem wir sagen, das ist die Wahrheit. Ob die mir passt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich demütige mich, weil ich muss diesen Stolz überwinden. Und das geht nur mit der Wahrheit. Und nicht mit meiner Wahrheit, die in meinen Augen recht ist, sondern in den Augen Gottes. Und das ist wichtig. Und da sehen wir diesen Kampf, der gegen das Wort geht, der gegen all das geht. Warum? Weil wenn wir das Wort wegtun, dann kann jeder von uns seine Wahrheit hochhalten und sagen, das ist die Wahrheit. Und dann ist es auch keine Rebellion mehr. Weil alle damit ja übereinstimmen. Und wir sagen, Gott denkt das. Gott tut das. Und ich meine, es kann auch schon mal passieren, dass da ein Kind falsch auf die Welt kommt. Überleg dir das mal, was da eigentlich gesagt wird, was eigentlich im Gange ist, was da eigentlich passiert. Da ist ein Vormarsch, die Auswirkungen von all diesen Stories, die kriegen wir in den nächsten Jahren zu spüren. In den Kindergarten, was den Kindern jetzt beigebracht wird, du darfst dich entscheiden, ob du mal einen Mann oder eine Frau heiraten wirst. Du darfst dich entscheiden, ob du ein Mann oder eine Frau sein willst. Das fängt immer früh an. Wir hören immer mehr Stories jetzt auf einmal, dass Kinder im frühen Alter verstört sind und sagen, ich will ein Junge sein. Oder sich schämen, sich unten was abreißen wollen oder drankleben wollen oder was weiß ich. Das ist mittlerweile in manchen Kindergärten Alltag geworden. Aber die Auswirkungen von dieser, worum geht es eigentlich? Guck mal, wenn du so, dass du anguckst, dann siehst du, das ist doch ein Plan des Feindes. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn deine Identität nicht mehr sichergestellt ist, bist du verloren. Das merken wir doch schon bei Christen, die nicht wissen, wer sie sind in Gott. Riesengroße Probleme. Ja, und überleg dir mal, was da für eine Welle auf uns zukommt. Keiner weiß mehr, wer er ist, wo er herkommt, was der Plan Gottes ist, weil es ist ja alles ich. Und wenn die Gemeinde da jetzt nicht klar wird und sagt, ach, weißt du, das ist völlig in Ordnung. Das ist okay, weil Gott liebt dich genauso, wie du bist. Und wenn du das jetzt machst, das ist in Ordnung. Die Dämonen, die in dieses Land gekommen sind, sind aufgrund, weißt du, manchmal denken wir, der Teufel ist schlimm. Nein, der Teufel ist so schlimm, wie wir ihn werden lassen. Und das ist das, was gerade in unserem Land passiert. Wenn du den Fernseher einschaltest, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schalte den selten ein, weil wenn du den einschaltest, mittlerweile in jeder Soap, gibt es Homosexualität. In jeder. Früher, vor Jahren, war das mal vielleicht einer, wo der irgendwie verwirrt war und du aber nichts gesehen hast. Das wird öffentlich zur Schau gestellt. Immer mehr und immer mehr. Warum? Damit die Verwirrung in den Häusern immer mehr reinkommt. Damit die Kinder sich das angucken und die Gedanken kommen, aber vielleicht bin ich ja auch homosexuell. Und die Geister fliegen rein und fliegen rein. Dann kommen die Leute in der Gemeinde und die Leute sind nicht klar in der Gemeinde und wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Das alles hat mit Stolz und Rebellion gegenüber Gott zu tun. Das ist das, was wir gerade aktuell erleben. Und weißt du, von Anfang an waren das die Pläne des Feindes gewesen, gegen Gott zu rebellieren. Und wir müssen wach werden und sagen, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Wir wollen nicht teilhaben an dieser Rebellion. Keiner von uns, der hier sitzt, würde das jetzt vielleicht so sagen und sagen, also nein, ich stimme mit der Wahrheit überein. Natürlich sagen wir das alle, dass wir mit der Wahrheit übereinstimmen. Bis jetzt habe ich noch keinen Christen getroffen, der gesagt hat, ja, ich bin stolz und ich bin überheblich und stimme nicht mit der Wahrheit überein. Das wollte ich immer mal schon loswerden. Noch nie. Ich meine, wenn ich dran, da darf man gar nicht dran denken, aber wenn ich dran denke, wie ich zum Glauben gekommen bin, Ich habe ja gedacht, ich wäre der erste Mensch auf Erden, der die Dinge erlebt, die da drin geschrieben stehen. Und ich habe ja gedacht, die anderen brauchen alle meine Hilfe. Und ich habe mich wirklich von Herzen demütig gefühlt. Das war mein Gefühl. Andere, da habe ich schon gemerkt, da diesen Stolz. Das habe ich schnell mitgekriegt. Und das war so offensichtlich, weil die waren ja nicht so demütig wie ich. Aber verstehst du, das ist so, und damit leben wir und wir denken, in unseren Augen ist das ja gut. Aber weißt du, der Plan Gottes ist nicht, dass wir das tun, was in unseren Augen gut ist. Weil jeder von uns hat eine andere Wahrheit. Jeder von, ja. Halleluja, Amen. Das ist gut. Ich liebe Stories aus der Bibel, wie die Leute da so drauf waren. Weil das hilft uns zu verstehen. Und es gab so eine Begebenheit, Matthäus 18, Vers 1. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Das ist doch eine super theologische, wertvolle, tiefgründige Frage. Einfach mal zu wissen, ja sag mal, wer ist eigentlich der Größte im Himmel? Na? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, war doch nur eine harmlose Frage, wer der Größte ist, warum sollen wir jetzt umkehren? Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hereinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Warum fragen diese Jünger diese Frage? War doch nur eine Frage, warum sollen die jetzt umkehren? Die wollten doch nur wissen, ist doch gut zu wissen, wer ist eigentlich der Größte im Himmel, oder? Lesen wir mal zwei Verse. Markus 9. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen. Also Jesus fragt jetzt, was habt ihr besprochen? Und die sagten nichts. Das gehört sich doch nicht, oder? Die Jünger sagten nicht, worüber sie gesprochen haben. Aber Jesus wusste, denn sie hatten auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Es ging ihnen nicht darum, wer ist der Größte im Himmel, sondern wer von uns ist eigentlich der Größte im Himmel. Und jeder hat gedacht, es ist ja völlig klar, ich. Ich meine, ich will das jetzt in ganzer Bescheidenheit und Demut sagen, ich. Nicht, dass du nachher verletzt bist, wenn Jesus sagt, ich bin es und du bist. Ich denke nur an dich, bitte. Ja, ich habe ein demütiges Herz. So, wie kamen solche Gedanken auf? Wie kam dieser Gedanke auf, wer ist der Größte von uns? Hört euch das mal an, das ist interessant. Vers 46. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Es kam einfach eine Überlegung daher. Einfach so. Wer ist eigentlich der Größte? Interessanter Gedanke, wo kommt der denn her? Es sind Überlegungen im Umlauf, die uns von der Wahrheit wegbringen wollen. Es sind Überlegungen im Umlauf in den Medien. Das sind doch nur Überlegungen mal gewesen vor vielen Jahren. Aber diese Überlegungen sind heute sehr handfest und praktisch umsetzbar. Die Überlegung, was wäre, wenn wir einen Mann in eine Frau umoperieren können, ist keine Überlegung mehr. Verstehst du, diese ganzen Dinge kamen mit Überlegungen. Und der Feind arbeitet mit Überlegungen des Stolzes. Und es ist doch einfach, ja, wir wollten doch nur wissen, wer ist eigentlich der Größte? Und Jesus nahm diesen Gedanken auf und brachte ihn in eine himmlische Dimension. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Er greift das hier auf und sagt nicht, es ist alles schlecht, es ist alles blöd und hört jetzt auf mit den Gedanken, Schluss, fertig, aus. Er sagt, pass auf, wer der Größte sein will, der soll allen dienen. Er beschreibt, wie wir die Größten werden können. Aber das ist ein komplett anderer Weg und es hat mit einer demütigen Herzenshaltung zu tun. Sonst gibt immer diesen Weg des Stolzes, der in Rebellion endet und es gibt immer den Weg der Demut. Und ein Weg der Demut ist immer, dass du dich unterwerfen wirst. Der Weg des Stolzes will irgendwann immer Gott unterwerfen. Er will sagen, Gott, du musst dich beugen vor mir. Wir würden das niemals so sagen. Wir würden uns das nicht trauen zu sagen. Aber das kann sehr wohl in unserem Herzen sein. Und wir merken das am Anfang nicht. Aber irgendwann fängst du in Kleinigkeiten an, gegen die Wahrheit zu rebellieren. Und du fühlst dich aber im Recht. Und denkst, nee, also das kann doch nicht sein. Weißt du, fangt die kleinen Füchse. Es geht um die harmlosen, kleinen Gedanken, Überlegungen. Und Jesus greift die aber auf und sagt, was habt ihr besprochen? Jesus war es wichtig, diese kleine Überlegung aufzugreifen, zu sagen, hey, Was habt ihr besprochen? Und es kam mit einer Überlegung, die aufstieg. Weißt du, und so manche Dinge, die so von der Hölle aufsteigen, sollten wir einfach niedertreten. Und sagen, nein, das nehme ich nicht an. Das ist nicht vom Herrn. Aber wir machen uns eins mit vielen Gedanken und sagen, oh, warum denke ich das jetzt? Warum denken, manche sind so verwirrt? Warum kommt dieser Gedanke? Und die, unter den Jüngern stieg eine Überlegung auf. Und der Fehler der Jünger war, nicht, dass die Überlegung aufstieg, sondern dass sie die Überlegung aufnahmen. Dass in deinem Herzen eine Überlegung aufsteht, ist überhaupt nicht schlimm. Das ist normal, weil der Feind uns attackiert und er schießt ständig Überlegungen ab. Aber der Sinn ist, mit diesen Überlegungen zu lernen, umzugehen und zu sagen, die nehme ich nicht an, das sind nicht meine Gedanken. Das sind Gedanken des Stolzes, die in der Rebellion enden werden. Das bin ich nicht, das will ich nicht. So, das ist so, so, so wichtig, weil wir sehen, ich hoffe, dieses dramatische Beispiel aus der Welt macht uns klar, wohin Stolz und Rebellion führt. Und weißt du, vielleicht denken wir aber, in der Gemeinde ist alles noch harmlos. Weißt du, wenn du 40, 50 Jahre zurückreist in die Welt und du holst einen Weltlichen in die Gemeinde, würde der Weltliche schockiert sein über den Zustand, wie weltlich es ist in der Gemeinde. Und wir kriegen das aber nicht mit, weil für uns sind diese Dinge normal. Wir leben da drin und denken, das ist normal. Es ist schon lange nicht mehr normal. Es ist schon lange nicht mehr normal, dass wir leben. Und wir müssen aufwachen und verstehen, das sind Wege des Stolzes, die gegen Rebellion, die gegen Gott gehen. Und wir steigen da aus und sagen, nein, das stimmt nicht. Gott hat dich wunderbar geschaffen. Gott hat dich wunderbar. Diese Liebesbotschaft, dass Gott dich wunderbar gemacht hat, wird eine großartige Bedeutung haben in der Zukunft. Weil die Leute das nicht mehr glauben können. Die glauben ja gar nicht, dass Gott sie wundervoll gemacht hat, sondern sie glauben an einen schrecklichen Irrtum in der Revolution. In der Revolution. Wir brauchen eine Revolution. Amen. In der Evolution, ne? Das Wort kannst du ruhig vergessen. Aber, weißt du, und dann kommst du und sagst, Gott hat dich wunderbar gemacht. Ich denke, dass diese Wahrheiten, weil es steht, du bist wertvoll und kostbar in seinen Augen, diese Wahrheiten werden harte Herzen durchdringen in der Zukunft. Die werden Herzen durchdringen, weil die glauben nicht, dass sie wertvoll sind. Von Anbeginn, sie kamen auf die Welt und sie glauben nicht, dass sie wertvoll sind und von Gott genauso geschaffen, wie er sie haben wollte. Sie glauben das gar nicht mehr. Die Wahrheit wird eine große Macht haben in der Endzeit. Und wenn wir uns jetzt aber nicht vorbereiten mit der Wahrheit, werden wir nur eine kümmerliche und schwache Version von dieser Wahrheit den Menschen geben können in unserem Umfeld. Wir kriegen das doch jetzt schon mit. Wie reden Christen mit weltlichen Leuten, die in Verwirrung sind? Die können gar nicht mehr scharf die Wahrheit reden. Die versuchen erstmal in Liebe irgendwie. Ja, der Herr hat dich auch lieb. Natürlich hat er dich auch lieb. Aber weißt du, weil er dich lieb hat, möchte er dich da rausziehen. Die Gnade ist gekommen, um dich herauszuziehen aus dem Dreck. Und nicht, um deinen Kerker zu tapezieren mit schönen Bildern. Das ist nie der Sinn gewesen. Und weißt du, da ist so viel Rebellion und Stolz in der Gemeinde. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen drüber sprechen und dann komme ich aber zu meinem Hauptthema. Das ist einfach nur eine Einleitung, damit wir einfach so ein bisschen was über Rebellion und Stolz, und dann will ich aber über ein Spezifisches. Ist das okay? Wir haben ja Zeit. Das ist schön. Ein Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, was ich erlebe, ist Folgendes. Früher gab es so eine Naivität, die manchmal vielleicht niedlich war. Die ist heute völlig ausradiert. Ein Beispiel. Jemand geht auf den Flohmarkt und will etwas kaufen. Und dann sagt der Verkäufer, pass auf, das kostet 10 Euro. Und er sagt, Moment mal, guckt bei eBay und sagt, nee, kaufe ich nicht. Ich habe die Wahrheit. Das ist eine Lüge. Es ist cool, ne? Dass wir so viel Wissen haben können. Aber hast du schon mal miterlebt, dass zwei sich unterhalten und er sagt, Moment mal, das muss ich googeln, ob das stimmt, was du mir hier erzählst? Nee, das stimmt nicht, was du sagst. Ich glaube, das, was hier drin ist. Sprachenrede ist von Gott. Moment, das muss ich googeln. Nee, da sagt aber einer was ganz anderes. Das ist die Wahrheit. Wir haben Wahrheiten im Internet, die wir für wahr erklären, weil es andere sagen. Kinder wachsen damit auf. Wenn du was nicht weißt, frag Google. Ist es gut, sich umoperieren zu lassen? Google das doch mal. Was wird da die Wahrheit sein? Und so viele schauen nicht mehr in dieses himmlische Online-Paket. Das ist so viel besser. So viel besser, Leute gucken sich manchmal Horrorfilme an und dies und das und ich denke mir, hallo, kann ich mal beten, dass deine geistliche Sicht geöffnet wird? Da wirst du laufen. Da wirst du nicht mehr ruhig schlafen können. Wenn du kein Christ bist. Das ist viel krasser, was da in der geistlichen Welt abgeht. Es ist so viel Verdorbenheit. Und weißt du, dann sehen wir bei YouTube die ganzen Leute, die was sagen wollen. Und weißt du, ich bin ja wer. Und das ist auch viel unter Christen. Weißt du, ich habe etwas festgestellt. Früher war es ein, wie soll ich das sagen? Als ich in die Gemeinde kam damals, ist auch schon 18 Jahre her, aber ich bin noch jung. Und letztens habe ich eine coole Bibelstelle proklamiert und da geht es, auch wenn mein Haar grau wird, irgendwie ist Gott noch da. Ich habe mich so gut gefühlt. Ne? Das war so herrlich. Ne? Das war echt gut. So, wie auch immer. Auf jeden Fall, vor 18 Jahren, als ich in die Gemeinde kam, war es für mich ein Privileg, einfach nur dabei zu sein. Ich war einfach nur da. Und dann hat sie mich gefragt, was machst du? Ich bete Gott an. Das ist alles. Das ist mehr als genug. Da war eine Gesinnung bei vielen, es ist einfach nur gut, da zu sein. Es ist einfach nur herrlich, dabei zu sein. Ich darf ein Teil von einer Gemeinde sein, die den Herrn liebt. Preis dem Herrn. Du bist ein Teil von uns. Preis dem Herrn. Heute ist es verpönt. Heute ist ein Extrem. Menschen kommen in die Gemeinde. Wir haben ein bisschen was von Treue gehört, ne? Die pfeifen auf die Treue. Und die sagen, ich komme in die Gemeinde und so schnell wie möglich, wie komme ich oben hin? Wie ist der schnellste Weg? Weil mir reicht es nicht, einfach nur dabei zu sein. Ich muss was machen. Es gibt diese zwei Extreme. Es war früher dieses Extrem der Bankdrücker gewesen. Aber heute haben wir ein anderes Extrem, das immer mehr sich rauskristallisiert. Es reicht nicht, einfach nur den Herrn zu genießen oder einfach nur dabei sein zu können. Ich will etwas zu sagen haben. Ich will. Und wir haben genug Plattformen, wo ich das verwirklichen kann. Wenn es in der Gemeinde nicht funktioniert, dann tue ich es bei YouTube. Und da werde ich meine Follower haben, die mir zujubeln und sagen, endlich mal einer, der was sagt. Siehst du? Ich bin so froh, dass es zu meiner Zeit noch kein YouTube gab. Die Aufnahmen, die Kassetten, die manche damals da gemacht haben. Ich habe gebetet, dass die kaputt gegangen sind. Also jetzt, heute bete ich das. Damals wollte ich die vervielfältigen. Aber heute nicht. Das ist ja grausam. Aber weißt du, aber heute, das geht so schnell mit einem Klick. Und du bist drin. Und du bist da. Und endlich mal jemand, der mir zuhört. Siehst du, da sind Leute, die halten das für wahr, was ich sage. Das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt, YouTube-Gemeinden. Ich meine, hallo? Das ist doch irgendwie, das ist doch nicht mehr das, worum es Jesus ging. Das ist doch nicht das, worum Gemeinde geht. Und weißt du, ich finde, wir müssen dahin zurückkommen. Ich sag, bei uns in der Gemeinde sage ich oft, es ist einfach nur gut, dass du da bist. Leute kommen und sagen, was muss ich denn machen? Und ich sag, du musst unbedingt lernen, Gott anzubeten. Das ist alles. Ich sag, wenn du das schaffst, dann wirst du so eine Frage nie wieder stellen. Wenn du den Himmel offen siehst und du fängst an, Engel zu sehen, dann wirst du nicht mehr fragen, ist das alles? Sondern man muss dich drängen jetzt, dien mal. Und du sagst, nein, das ist hier viel schöner. Was für eine Sicht, weißt du, aber dass es so hineinkommt, das ist schrecklich. Wir müssen da wieder raus und müssen sagen, Gott, es muss uns wieder um dich gehen und nicht um unseren Dienst. Es muss uns wieder gehen um das Reich Gottes und nicht, wie kriege ich mein Ministry big im Internet. Das kann jeder. Mit Blödsinn werden Menschen bei YouTube reich. Das ist doch kein Problem. Aber worum geht es? Es geht eigentlich, weißt du, ich will wer sein. Ich will Leute haben, die begeistert sind von mir. Aber eigentlich, wenn wir uns das so betrachten, ist es nicht armselig? Ist es nicht bemitleidenswert? Wie unausgefüllt? Wie traurig? Weißt du, es gibt jemanden, der kam zu mir und hat gesagt, du, ich möchte bei YouTube etwas machen und da einfach Worte weitergeben. Kannst du das bitte überprüfen und kannst du da mir sagen, wie ich das machen soll und was weiß ich? Ich habe ja dagegen gar nichts einzuwenden, wenn jemand sagt, ey, er hat den Auftrag vom Herrn, das zu tun. Wunderbar, dagegen rede ich ja gar nicht. Aber ich rede davon, eine Lücke zu finden, um deinen Stolz zu nähren. Davon spreche ich. Das ist, worum es geht. Ja. Und Gott sagt in 1. Könige 11, 33, so in der Mitte, und sie haben mich nicht angebetet und sind nicht in meinen Wegen gewandelt, um zu tun, was recht ist in meinen Augen. Hier siehst du, Gott möchte, dass die Menschen das tun, was in seinen Augen recht ist und was in seinem Herzen okay ist. Und nicht das, was in unseren Augen und in unserem Herzen recht ist. So, Und er sagte im 5. Mose 12, Vers 8, ihr dürft es nicht mehr so machen, nach allem, wie wir es heute hier tun, dass jeder all das tut, was in seinen Augen recht ist. Mose sagt das und sagt, der Herr sagt, wir dürfen das nicht mehr so tun, wie wir das bisher tun. Was tun wir? Wir tun es so, wie es für uns gut ist. Was in unseren Augen recht ist, das ist gut. Wir dürfen das nicht mehr so machen. Was ist die Lösung? Es so zu machen, wie er es will, was in seinen Augen recht ist. Und da allein merkst du, wie viel Stolz in dir ist. Bei solchen Aussagen. Ja, vielleicht solltest du deine Herzenshaltung überprüfen lassen.
Hallo?
Wer bist du, dass du mir das sagst? Es ist wirklich dramatisch. Ich finde das krass. Der große Apostel Paulus, einer der krassesten Dinge für mich, wenn ich Paulus sein Leben angucke, ist, dass er aufgrund einer Offenbarung sich in einer Art und Weise demütigte, wo das heute viele nicht mehr machen würden. Und wir lieben ja die Offenbarungen von Paulus, ne? Ja, richtig gut. Hör dir mal diese Offenbarung an. Ich finde die immens. Darauf, Galater 2, Vers 1. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf. Okay. Nach 14 Jahren zog er aufgrund einer Offenbarung nach Jerusalem. Okay, was war das für eine Offenbarung? Hört euch das mal an. Und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Warum hat Paulus sowas nötig? Ich meine, hallo, das ist Paulus. Und nach 14 Jahren kriegt er eine Offenbarung und geht hin zu den Aposteln und legt das Evangelium vor, das er unter den Nationen predigt, den Angesehenen aber besonders. Und sagt, hier, ich lege alles auf meinen ganzen Dienst. Und dann, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Wenn Paulus uns gesagt hätte, pass auf, weißt du, also es ist gut, wenn ihr euch mal überprüft, aber hey, ich habe so viel Offenbarung, ich brauche das nicht. Wir hätten das womöglich geglaubt. Und hätten gesagt, hey, ich meine, lies dir mal die Briefe an, wir sind mit einem Vers Jahre beschäftigt, ne? So, aber er sagt, da war eine Offenbarung. Und weißt du, ich denke, dass es so wichtig ist zu verstehen, diesen Demutschritt zu machen. Ich will überprüfbar bleiben. Das hilft dir ungemein. Das ist ein Grund, warum ich Gemeinde liebe. Es bringt dich immer wieder in Demut, auch wenn du es nicht willst. Und das ist so herrlich, weißt du, jetzt am Anfang, als ich so ein bisschen außerhalb der Gemeinde rumexperimentiert habe, da kam so ein Gedanke auf, als ich irgendwo war, oh, ist ja viel besser als bei uns in der Gemeinde hier. Was ich hier erlebe, das ist ja viel schöner. Und boah, in der Gemeinde. Und weißt du, etwas, was mir geholfen hat, war, diese Offenbarung zu leben. Nach Hause zu kommen und Bericht zu erstatten. Und das ist zum Beispiel auch jetzt hier. Letzten Sonntag bin ich ausgesandt worden. So, mein Mitältester hat mir die Hände aufgelegt. Die Leiter, die Gemeinde haben mich gesegnet, haben mich aus... Das ist ein guter Segen. Er war gut. Und haben mich ausgesandt. Wenn ich jetzt zurückkomme, am Dienstag habe ich Ältesten, treffen wir uns... Und da werde ich Bericht erstatten, ich werde darüber erzählen. Die erste Frage, die mir mein Mitältester stellen wird, nach dem Hallo, ich weiß ganz genau, nach dem Hallo wird sein, wie war's? Wie war deine Predigt? Was hast du gemacht? Was hast du getan? Und das ist dann nicht so, dass ich, jetzt muss ich wieder alles erzählen, was ich gemacht habe. Ich bin frei, ich kann doch machen, was ich will. Es ist ein Privileg, dass ich das haben darf und sagen darf, ich sag dir das. Und da gibt's manche Dinge, wo dann sagt, hey, hast du mal vielleicht darüber nachgedacht oder was? Das ist super. Das ist eine Offenbarung, die Paulus hatte. Wer bin ich, dass ich sagen kann, ich brauche das nicht? Das ist diese Unabhängigkeit, in der viele heute leben wollen, auch mitten in der Gemeinde. Ich will das machen, was ich möchte, was ich will. Weißt du, ich finde, ein Punkt finde ich manchmal sehr lustig. Manchmal kommen Leute zu uns und sagen, pass auf, belanglose Dinge. Ich will gerne ein Auto kaufen und ich tue mich da ein bisschen schwer. Und könntet ihr für mich beten und gucken, was ihr für einen Eindruck habt? Und manche würden auch sagen, du kannst dir doch kaufen, was du willst. Das stimmt. Das kannst du machen. Aber wie wundervoll ist es, Eindrücke auf dem Autokauf zu haben? Wie wunderbar ist es? So, wir mussten uns jetzt ein neues Auto kaufen und da habe ich es weitergegeben und habe gesagt, betet mal bitte. Und ich habe an ein bestimmtes Auto gedacht. Und dann habe ich gesagt, betet mal darüber. Und ich habe gedacht, das wird es sein, das muss es sein. Diese Marke, dieses Modell. So, und irgendwann waren wir dann im Freibad und jemand aus der Gemeinde kam und sagte, Pass mal auf, ich habe mal eine Frage wegen deinem Auto, ne? Sag jetzt nichts, ne, was du dir kaufen willst. Aber letztens ist mir ein Auto vorbeigefahren und ich habe irgendwie gedacht, das ist das, was der Stefan kaufen sollte. Und ich sage, okay, was war das? Und sie nannte genau das Modell. Natürlich kann ich doch einfach ein Auto kaufen, wenn ich das will. Kann ich machen. Aber das ist viel besser. Das ist viel spannender. Und es ist nicht einfach so diese falsche Unabhängigkeit. Weißt du, wer bin ich denn? Ein Diener Gottes wie wir alle. Und es ist wunderbar, dass wir uns einander haben, weil das bewahrt uns vor vielen stolzen Gedanken. Vor vielen stolzen Gedanken. So, weil irgendwann, wenn wir diesen stolzen Gedanken nachgehen, werden wir rebellieren. Und dann wird es so aussehen, weißt du, wenn du einfach mal fragst, sag mal, aber du hättest doch fragen können, da hätten wir für dich gebetet. Ja, meinst du, ich bin unmündig oder was? Wow, was ist denn da los? Und verstehst du, und dann kommt das immer mehr hoch. Das arbeitet, es kommt mit einem Gedanken hoch und er fängt an, sich zu verfestigen. Und dann fängst du dich an, über andere Leute zu überheben. Und sagst, eigentlich kann ich das viel besser. Eigentlich sehe ich auch viel besser dabei aus, wenn ich das tue. Eigentlich verstehe ich überhaupt gar nicht, warum der das tut, was er tut. Hat Gott ihn überhaupt dazu beauftragt? Das kann sich alles sehr demütig anhören. Aber da ist Stolz im Herzen drin, der uns nicht gut tut. Am Anfang, ich bin da so zu schnell reingekommen, weißt du, am Anfang, ich habe mein Leben Jesus gegeben und zack, war ich im Dienst. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie mir geschah mit dem Allen. Weißt du, so erste Predigt, gepredigt, der Heilige Geist kam, alle Chaos und wow, so bumm, zack, weißt du. Und ich habe aber nicht gemerkt, da war so viel Stolz in meinem Herzen und irgendwann kam dieser Punkt, wo der Herr gesagt hat, Gott sei Dank, genug. Und habe mich einfach vom Dienst weggenommen. Einfach so. Ich habe nichts dafür getan, um davon wegzukommen. Gott behüte, das hätte ich nicht gemacht. Oder, nein. Weißt du, in meiner Gesinnung damals. Ne? Niemals. Aber Gott hat das einfach so gemacht. Und ich habe mich die erste Zeit gefragt, warum? Und dann habe ich analysiert, wie ist das zustande gekommen? Und für mich gab es keinen erklärlichen Grund. Weil alle waren ja gesegnet gewesen, haben gesagt, war wunderbar, war toll. Aber keiner wollte mich mehr einladen. In Jugendgruppen, wir haben Dinge erlebt, Menschen in der Versammlung, hatte ich ein Wort gehabt, hey, da ist jemand, der will sich umbringen, der kam nach der Versammlung, hat sein Leben Jesus gegeben, hat gesagt, er hat alles dabei, wollte sein Leben Ende gemacht. Also da waren große, wunderbare Dinge. Da war nicht irgendwas, wo da jemand gesagt hätte, ach du meine Güte, das war ja alles irgendwie verrückt. Also da war kein erklärlicher Grund für mich, warum das alles gekippt ist. Der einzige Grund, den ich irgendwann kapiert habe, war Gott. Gott sei Dank. Und er hat mich zu diesem Punkt geführt, dass ich gesagt habe, ich werde nie wieder predigen. Zum Glück gab es kein YouTube. Ich hätte meinen Channel gehabt. Definitiv, das glaube ich wirklich. Definitiv, weil die Predigten, die ich noch auf Kassette hatte damals, die habe ich ja noch. Hier, willst du mal, gute Predigt. Dann hatte ich aber keine mehr dann. Aber weißt du, hättest du mir damals gesagt, da ist Stolz in deinem Herzen, da hätte ich wahrscheinlich gedacht, naja, und hätte überlegt, boah, der ist stolz, dass der mir das sagt. Und weißt du, dein Fleisch ist nicht besser wie meins. Das ist gut für mich und es ist schön für dich, ne? Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir uns Wahrheiten anschauen und sagen, Herr, wir wollen keine stolzen Gedanken in unserem Herzen haben. Weil letztendlich wird Gott uns widerstehen. Und das habe ich erlebt in meinem Leben. Und ich kann dir eines sagen, wenn Gott dir widersteht, kann dir keiner helfen. Keiner. Du kannst am Telefon sein und Einladungen, bitte ladet mich ein in die Gemeinde, ich will kommen. Wenn Gott sagt nein, das ist verzweifelnd. Und ich möchte euch Mut machen, wenn du solche Gedanken hast, Überlegungen, die aufsteigen, geh sie an. Und sag nicht, das ist nur eine Kleinigkeit. Wenn du die zulässt, wird das in Rebellion enden. Das wird in Rebellion enden. Judas hat all die wunderbaren Dinge, Zeichen und Wunder, der hat das alles mitgemacht, der hat das alles erlebt. Und trotzdem war an seinem Herzen Stolz, Überheblichkeit gegenüber dem Dienst Jesu. Ich möchte jetzt über ein, das war einfach jetzt so einfach Vorwort. Jetzt Jetzt möchte ich zu dem Hauptpunkt kommen, der mir sehr, sehr wichtig, der mir sich wichtig war. Eigentlich wollte ich direkt mit dem einsteigen, aber ich habe so gedacht, es wäre vielleicht gut erstmal so ein bisschen. Ne? Also wenn für dich was dabei war, gut, wenn für dich nichts dabei war, dann triffst du vielleicht mal jemanden, dem du damit helfen kannst. Vielleicht wird es dich wundern, über was ich jetzt sprechen werde, aber du wirst es dann nachher verstehen. In Epheser 4 ist der fünffältige Dienst beschrieben und dann am Ende Vers 15 steht, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt Christus ist. Das Ziel ist, wir wachsen, wohin? Zu Jesus, zum Haupt. Wo ist Jesus? Jesus ist unser Fürsprecher im Himmel. Er ist der Hohepriester. Er ist aufgefahren in den Himmel. Ah, manche überlegen. Also pass auf, ne? Jesus ist ja gestorben am Kreuz. Die Story kennst du, ja? Okay. Er ist aufgestiegen in den Himmel und er hat gesagt, ich komme bald wieder, ne? Kommt bald wieder. Kommt Jesus bald wieder? Amen. Jesus kommt bald wieder. Amen, Halleluja. Genau, okay. Wir wachsen zu wem hin? Zu Jesus. Wer ist Jesus? Das Haupt. Es tut mir leid, aber ich genieße das gerade, okay? Ich mache jetzt weiter. Okay. Wer hilft uns, zu Jesus hinzuwachsen? Amen. Jetzt lassen wir das kurz sacken. Das ist eine Wahrheit, die viele nicht verstehen. Lass mal einen Vers hören. Apostelgeschichte 9. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wie wuchs die Gemeinde? Durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wie wachsen wir zu dem Haupt hin? Durch den Heiligen Geist. Das ist eine immens wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen, die wir verinnerlichen müssen, um weiterzukommen. Und jetzt wird sich vielleicht wundern, aber ich möchte über Rebellion gegenüber dem Heiligen Geist sprechen. Und ich weiß, dass manche hier sitzen, die sagen, ich will eigentlich gar nicht rebellieren. Aber ich habe vielleicht Angst. Oder ich habe vielleicht Furcht. Oder was auch immer. Die Gemeinde wandelte in der Furcht des Herrn und Wachstum in der Gemeinde geschah durch den Heiligen Geist. So, bevor wir weitergehen, etwas Grundlegendes. Es gibt ja das Alte und das Neue Testament. So. Und dann gibt es interessante Dinge ja, ne? Wie zum Beispiel die Propheten im Alten Testament. Ne? Hast du schon mal gehört, ne? Wenn die mal da was Falsches gesagt haben, ne? Hast du gehört, was da mit denen passiert ist? Okay, ich lese mal vor. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe, zu reden, oder im Namen anderer Götter zu reden, dieser Prophet muss sterben. Es gibt Leute, das ist jetzt gemein, ne? Aber es gibt Leute, denen wünscht ich so, einen Tag im Alten Testament zu sein. Wirklich, weil es gibt so verrückte Storys, wo ich manchmal denke, meine Güte, ja, ja, nee, da rege ich mich dann auf. Okay. Aber wirklich, der prophetische im neuen Bund ist wesentlich entspannter. So, ich habe noch keinen erlebt, der getötet worden ist aufgrund eines falschen Wortes. Na? Aber trotzdem hat es eine Auswirkung, die in Menschen Tod hervorbringen kann. Ja? So, es gibt Dinge, die, oder zum Beispiel tötet die Völker. So, ne? Amoriter, Hethiter, Jebusiter, Heviteter, Amoriter und so weiter. So, und im Neuen Testament bedeutet das aber, diese Geister anzugehen. So, es gibt, ja, diese Parallelen und so weiter. Ehebruch, ja, ein Mann, der mit seiner Frau Ehebruch, der mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. So, darauf stand damals die Todesstrafe. Und hier sehen wir, ne, wer hat Halleluja gesagt? Halleluja. Und es ist etwas Interessantes. Die Pharisäer haben ja gedacht, das ist eine todsichere Falle für Jesus. Wir müssen ja nur eine Ehebrecherin finden und die vor Jesus schleifen. Und was Jesus tun muss nach der Schrift, ist eindeutig, der muss sie steinigen. Der muss das machen. Definitiv. Gibt's keine andere, gibt's keinen anderen Weg. So. Und als sie fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster den Stein. Mist. Und jetzt hätte man ja vielleicht so gedacht, Jesus ist der Einzige, der den Stein hätte nehmen können und werfen können. Wenn, dann er. Laut dem Alten Testament wäre das noch richtig wohlgefällig gewesen. Und verstehst du, Jesus sagte, niemand, oder er fragte, ist da niemand da? Niemand? Und dann sagte Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den viele überlesen. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist ein wichtiger Punkt, den kannst du nicht aus dem Kontext hier einfach wegnehmen und sagen, geh hin. Aber das ist das, was viele Christen heute so ausdrücken. Weißt du, was gesündigt? Geh hin. Geh hin. Das hat Jesus nicht gemacht. Geh hin und sündige nicht mehr. So, aber du siehst, eigentlich, er hätte etwas tun können oder müssen, laut den Pharisäern. Worauf will ich hinaus? Wir können sehen, dass Jesus durch das Werk am Kreuz eine Veränderung vollbracht hat. Die Sünde ist nicht besser geworden, aber das Opfer. Und wir leben in diesem neuen, wundervollen Bund. So, und mir ist jetzt ein Punkt wichtig, ich werde jetzt auf den Heiligen Geist anfangen zu sprechen im Alten Testament und dann sehen, was das Neue so sagt. Ne? Natürlich, Ehebruch, Jesus sagt, was dein Auge ansieht, wenn du mit dem Auge begehrst, hast du schon Ehe gebrochen und so weiter. Das sind Dinge, die sind höher gestellt worden heute, weil es um dein Herz geht. Ja, aber das ist ein bisschen jetzt, wo ich nicht hinaus will. So, der Heilige Geist ist eine Person, die aus dem Neuen Testament oder aus dem Gemeindebau überhaupt nicht rauszudenken ist. Das funktioniert gar nicht. Du denkst vielleicht, ja, aber Moment mal, es gibt doch Gemeinden, die sagen, wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Ja, da schlafe ich auch immer ein. Entschuldigung. Ich muss die Wahrheit sagen. Aber der Heilige Geist ist ja nicht gekommen, um uns einzuschläfern. Er ist ja gekommen, um uns aufzuwecken. Er tut das ja. Und im Alten Testament war es so, und der Geist des Herrn kam über ihn und errichtete Israel. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon, andere Stelle. Oder, und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und wirst einen anderen Menschen umgewandelt werden. Im Alten Testament sehen wir, der Heilige Geist kam auf Menschen punktuell. Der war nicht in jedem da. Der kam und von manchen ging er auch wieder. Da ist ein großer, gewaltiger Unterschied zwischen dem Neuen Testament. Dem Neuen Testament, da denkst du, ich weiß nicht, ob du das denkst, aber ich denke dann auch manchmal, also jetzt ist übertrieben. Hör dir mal das an, da brauche ich nur eine Stelle. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und das ist interessant. Manche glauben, wenn ich heiliger lebe, dann kommt der Heilige Geist mehr. Und umso mehr ich mich anstrenge, umso mehr wird der Heilige Geist kommen. Aber hast du dich mal gefragt, warum da steht, er wird nicht ausgießen auf alles Geist? Unser Geist kommuniziert mit dem Geist Gottes. Warum gießt er nicht aus auf unseren Geist? Er gießt aus auf unser Fleisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Fleisch braucht viel Heiligung. Und das schaffst du gar nicht allein. Und ich auch nicht. Wie wunderbar ist es doch, dass der Heilige Geist da ist, um uns zu helfen, in diese Wahrheit hineinzukommen. Und wie arrogant ist es zu sagen, ich schaff's selber. Das ist Stolz. Das ist eine überhebliche Haltung. Wir warten einen Augenblick. Es muss manchmal sacken, weil wir versuchen viel aus unserer eigenen Kraft heraus. Herr, segne das. Das Gebet bete ich ja schon. Diese Aussage steigert das, was im Alten Testament gewesen ist. Und ich weiß nicht, weißt du, wie bist du zum Herrn gekommen? Hat dich jemand so lange überredet, bis du einfach gesagt hast, okay? Und als du dein Leben Jesus gegeben hast, dich getauft hast, alles gemacht hat, irgendwann kam der Heilige Geist. Der hat dann an der Tür geklopft und hat gemeint, also jetzt habe ich gesehen, du lebst immer heiliger, passt zu meinem Namen, Heiliger Geist, jetzt komme ich dazu. So war das nicht. So war das nicht. Der Heilige Geist ist gekommen, um die Welt von Sünde zu überführen. Das war nicht, weil du so clever bist und verstanden hast, die Zusammenhänge in der Bibel. Ach, ich muss mich bekehren. Wow, klasse, hab ich verstanden. Solche Leute habe ich auch getroffen, aber es wird sehr krampfig. So, diese wunderbare Wahrheit über den Heiligen Geist, dass er gekommen ist, dass er ausgegossen worden ist auf alles Fleisch, dass wir hineinkommen können in einen heiligen Lebenswandel. Ich schaffe das nicht allein. Es ist krampfhaft allein. Und wir haben einen Beistand, der uns ständig helfen will. Die ganze Zeit. Das ist so wunderbar. Was ich festgestellt habe, ist, dass viele Gläubige eine Dreieinigkeit haben, die ist Gott, Jesus und die Bibel. Das ist nicht die Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit ist Gott, Vater, Heiliger Geist. Sind wir jetzt gegen die Bibel? Geht gar nicht, weil du einen Heiligen Geist hast. Das ist so logisch. Weil du den Heiligen Geist hast, kannst du gar nicht gegen die Schrift gehen. Der Heilige Geist wird dich immer in die Wahrheit leiten. Der Heilige Geist wird dich in die Wahrheit leiten. Er wird es tun. Er wird es machen. Und die Dreieinigkeit bei vielen, Gott, Vater, Heilige Schrift, ist, ich krieg's selber hin. Ich verstehe selber, was da drin steht. Ich kann das selber erklären und tun und machen und so weiter. Weißt du, es gibt, die Kinder in der Schule lernen, Referate zu schreiben. Nicht wahr? Das ist super. Das lernen viele Geistliche auch. Die tragen dann ein super Referat vor. Klasse. Und das bedeutet im Hebräischen, im Urtext, ich liebe das auch, ja? Aber, ne, und dann dies und dann das und dann wundervoll und dies und das. Wir können lernen, Referate vorzutragen. Dafür brauchen wir nicht den Heiligen Geist. Gab mal eine Begebenheit, die fand ich so klasse. Da war jemand in der Gemeinde und weil der so die schöne Stimme hat und so schön vortragen konnte, sollte er einen Psalm vortragen. Und dann kam er nach vorne und dann sagt er diesen Psalm auf und alle, was für eine Stimme, die Betonung mit dem Komma, mit dem Ausrufezeichen, mit dem Punkt, das gefällt dich, ein Genuss, dieser Psalm. Und die Gemeinde stand auf, sie applaudierte, sie war außer Rand und Band, herrlich, unsere Herzen wurden so warm, ha! Und da war ein alter Mann, der sagte, darf ich diesen Psalm auch nochmal sagen? Das ist mein Lieblingspsalm. Oh, die Gemeinde gedacht, wie süß, doch komm, lass ihn doch mal vorne. Kriegt das bestimmt nicht so gut hin wie dieser Mann, aber ja komm, süßer alter Mann. So. Und er kam nach vorne und mit Tränen und mit zittriger Stimme, ohne Betonung auf irgendwelche Kommas oder was weiß ich, sagte er diesen Psalm auf. Und die Gemeinde fing an zu weinen. Und dann fragten sie ihn danach, was ist passiert? Das war so emotional. Was hast du gemacht? Und er hat gesagt, ich habe das einfach nur vorgetragen, was ich erlebt habe. Wir müssen lernen. Ich liebe das, wie Smith Wigglesworth das gesagt hat. Smith Wigglesworth hat gesagt, manche lesen die Bibel auf Hebräisch, manche auf Griechisch, manche auf Englisch. Ich lese im Heiligen Geist. Das finde ich klasse, weil das ist das, was wir brauchen. Er führt uns in die Wahrheit, nicht wir uns selbst, weil wir so clever sind. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen diese Abhängigkeit erklären und sagen, Herr, ich brauche dich, um zu verstehen, was da drin geschrieben steht. Ich muss verstehen, was willst du denn mir damit heute sagen, in meinem Tag? Du hast etwas vor, ja, mit diesem, mit diesem Wort. Und wir brauchen diese Abhängigkeit und diese Kooperation zu sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und genau dasselbe läuft in der Seelsorge ab. Wir brauchen den Heiligen Geist, nicht ausgeklügelte Konzepte. Als ich mich angefangen habe, mit Seelsorge zu beschäftigen, das Konzept, was nehme ich? Alle drei, macht daraus eins. Und dann saß ich da. Seelsorgespräch in der Gemeinde, musst du ja machen, habe ich gedacht. So, kam der erste. Ich habe es immer so gemacht, fand ich praktisch. Habe die Zettel dann so, ich habe so eine Mappe gehabt, ne? Manchmal was aufschreiben, da habe ich die zugeklappt. Und dann habe ich dann so gesagt, wenn ich nicht mehr so weiter wusste oder irgendwie, hab ich gesagt, komm, wir beten. Und so habe ich gesagt, mach mal die Augen zu, am besten kann ich besser konzentrieren. Augen zu, und dann habe ich geguckt. Und dann, was war das? Schema A, das war von dem ersten Konzept, das war von dem, und dann, ne? Ach ja, beten. Ach, Halleluja, Korabashi, komm, wir beten erstmal in Sprache, erstmal, genau, so. Und da habe ich geguckt, ernsthaft, habe ich echt gemacht, ich wollte mir helfen, wir wussten, was machen wir jetzt, was tun wir jetzt? Und ich habe mir solche Mühe gegeben und dann dies und das, na, und da habe ich gemerkt, na, das Konzept klappt nicht bei dem. Zum Glück hatte ich drei, fremen nicht die wieder auseinander. Testen wir alles aus, irgendwas muss klappen. Gott sei Dank kam ich irgendwann am Ende und ich habe ein Gebet gebetet, das ich das Beste finde bis heute. Heiliger Geist, komm! Beste Gebet! Und jetzt mache ich das so, wenn jemand in die Seelsorge kommt, sage ich, pass auf, ne, Vorstellungsgespräch, bla bla bla. Und ich habe gesagt, ich bete jetzt ein Gebet und du mit. Und jetzt wird was passieren. In 2 Wochen treffen wir uns wieder. Entweder wirst du Träume haben, Visionen oder was auch immer. Aber es oder Dinge werden dir hochkommen und in 2 Wochen treffen wir uns wieder. Und dann sagen die Personen meistens, bei mir funktioniert das nicht. Ich sage, natürlich wird das funktionieren. Warum? Na, weil wir doch jetzt beten. Du willst doch Hilfe. Von wem willst du denn Hilfe? Von mir? Dann gehe ich gleich wieder raus, weil dann muss ich wieder die Mappe holen. Das wird dir überhaupt, aber der Heilige Geist wird, weißt du, vielleicht machst du das mit der Mappe, sei gesegnet, bei mir hat es nicht geklappt. Und dann beten wir. Und dann kommt der Heilige Geist. Und dann kommt, ich habe einen Traum gehabt. Schon am nächsten Tag habe ich gesagt, wunderbar, dann bete jetzt um die Auslegung. Ach so, ja, der Heilige Geist will dir damit hier etwas sagen. Und dann merkst du, dass Leute nicht gelernt haben, mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Ja, darf man mit dem Heiligen Geist denn überhaupt sprechen? Ich meine, Gott ist klar, dass man mit ihm sprechen kann. Jesus ist klar, aber der Heilige Geist, wer weiß das schon? Manchmal ist logisches Denken auch nicht verkehrt. Der Heilige Geist sprach in der Gemeinde. Der Heilige Geist sprach in der Gemeinde. Lies mal im Neuen Testament ab der Apostelgeschichte, was da abging mit dem Heiligen Geist. Und wir müssen wieder zurück hinkommen. Die Konzepte der Gemeinde, es gibt so viele Konzepte von Gemeinde, das ist ein gutes Konzept, die probieren immer noch alle aus. Lass uns doch wieder zu dem ursprünglichen Konzept Gottes zurückkommen, egal in welchem Bereich das ist, ob es Seelsorge ist, ob es Befreiungsdienst ist, Heilungsdienst ist, Gemeindebau, lass uns doch wieder zurückkommen und sagen, Heiliger Geist, komm, wir brauchen dich, komm wieder, komm! Lass uns doch dahin zurückkommen und nicht denken, wir packen das durch wundervolle Programme. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir erklären unsere Abhängigkeit. Wir sagen, wir demütigen uns und sagen, wir schaffen das nicht ohne dich. Es funktioniert nicht ohne dich. Das ist wunderbar. Weißt du, ich weiß, manchmal brauchen wir viele Anläufe und denken immer noch, wir versuchen es. Aber irgendwann werden wir scheitern. Und dann kommen wir an den ganzen Punkt, wo wir sagen, warum funktioniert das alles nicht? Und dann klatscht der ganze Himmel, Posaunenchor, alles, was du dir vorstellen kannst. Endlich kommst du an den Punkt, wo du sagst, Heiliger Geist, komm. Das ist so wundervoll. Halleluja. Weißt du, ich liebe die Bibel. Und die ist wundervoll. Und ich weiß, weißt du, ich habe auch mal einen Homiletikkurs aufgelegt bekommen, weißt du. Und da muss man gucken, Überblick, Analyse, Synthese und so weiter. Kannst du alles machen, von mir aus. Aber weißt du, ich finde es viel, viel besser, wenn wir einfach sagen, Heiliger Geist, komm und leite du doch. Der Heilige Geist ist der uns in die ganze, nicht in die halbe, nicht in Viertel, in die ganze Wahrheit leitet. Er ist der, das tut. Er ist der, das macht. Das ist so wundervoll. Die Dreieinigkeit heißt Heiliger Gott, Jesus, Heiliger Geist. Das ist eine Realität, die viele Gläubige nicht leben. Man sagt das überall. Wir glauben an den dreieinigen Gott. Ja, wir sagen das, wir proklamieren das, aber leben wir das? Leben wir das wirklich, wie das Wort uns das sagt, weißt du? Ich habe aus eigener Hand oder aus eigener Erfahrung mitbekommen, was es bedeutet, wenn Gläubige gegen den Heiligen Geist anfangen aufzustehen und zu kämpfen. Und was für einen Preis du bezahlen musst, wenn du sagst, ich will weiter folgen und ich will weiter tun, was das Wort sagt. Weil die Leute wollen es so, wie es in ihren Augen Gutes haben. Einen netten Gottesdienst. So abgerundet mit einem schönen Kaffee trinken. Nicht zu viel angesprochen werden im Herzen. Alles einfach ruhig und sanft und friedlich. Frieden ist ganz wichtig. Friedlich. Friedlich und alles, was irgendwie Unfrieden in mir. Das geht gar nicht. Frieden. Das ist so anstrengend. Weil in dir müssen die Dinge rauskommen, damit erstmal Frieden kommen kann. Und dann versuchen wir, alles so wundervoll zu machen und so schön und so andächtig, dass alle sich wohlfühlen. Nee. Nee. So war Paulus nicht. Der kam hier und Friede erstmal. Alles, Leute, bitte regt sich keiner auf über meinen letzten Brief. Ich habe auch dann nochmal drüber gelesen, habe gedacht, ei, ei, ei. Wir lassen das jetzt ganz langsam angehen. Ich liebe das, wie es steht. Ich kam nicht zu euch in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Schwachheit, in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Da war was los in der Gemeinde. Wenn der Heilige Geist kommt und die Herzen aufdeckt und Dinge kommen und du in Freiheit geführt bist. Das ist wunderbar, das ist herrlich. Apostelgeschichte 7,51, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen, an Herz und Ohren, ihr widerstrebt oder widersetzt oder man könnte sagen rebelliert alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Hier ist etwas Interessantes im Neuen Testament. Hier wird gesagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter. Okay, gucken wir uns die Väter an. Ja, Stephanus sagt das hier. Die Väter im Alten Testament widerstrebten dem Heiligen Geist. Hebräer 3, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute. Wer spricht? Der Heilige Geist. Hebräer 3, Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste. Hier wird diese Parallele geschlagen zum Alten Testament. Genauso, wie sie im Alten Testament dem Heiligen Geist widerstrebt haben. Genauso können wir im Neuen Bund dem Heiligen Geist widerstreben. Und Gott gefällt das gar nicht, wenn wir dem Heiligen Geist widerstreben. Er hat ihn gegeben. Er hat ihn geschenkt. Er hat ihn ausgegossen. Halleluja. Ich lese das jetzt nicht weiter, weil das Problem mit dem Wirken des Heiligen Geistes ist, also dieses Problem ist nicht im Alten Testament oder nur im Neuen Testament, sondern wir sehen in beiden Parallelen, wie gegen den Heiligen Geist gegangen wurde. Aber jetzt mal eine Frage, wussten die Väter denn, dass sie gegen den Heiligen Geist gehen in der Wüste? Siehst du da irgendwie, dass sie gemerkt haben, oh, jetzt gehen wir gegen den Heiligen Geist? Interessant ist aber im Neuen Testament, dass du Aussagen siehst, was im Alten Testament ist, genauso wie mit dem Fels Christus und so weiter, ne? Und hier siehst du, sie verhärteten sich gegen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht nur im Neuen Testament da, er war schon immer da. Er war schon immer da. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Du siehst es in der Schöpfungsgeschichte. Schon immer war er da. Es war immer die Dreieinigkeit. Das war nicht im Neuen Testament. Da kam halt die Dreieinigkeit mal hinzu, weil der Heilige Geist wurde ausgegossen. Das war schon immer. Gott ist schon immer Gott gewesen und wird immer Gott bleiben. Er verändert sich nicht und da ist keine Verwirrung. Im Alten Testament sehen wir Jesaja 63, 10. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Im Alten Testament haben Menschen den Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind, er selbst kämpfte gegen sie. Was für eine Passage. Der Heilige Geist wurde betrübt, was passierte? Der Herr wandte sich gegen sie und kämpfte gegen sie. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, das hört sich ja an, wie hier der Ehebrecher muss sterben und so weiter. Das ist ja Altes Testament. Im Neuen Testament ist es doch auch ein bisschen entspannter, oder? Das ist doch auch schön, ne? Genau, ne, wie die Geschichte hier, finde ich auch ganz interessant, total entspannt mit dem Heiligen Geist, hör dir das mal an. Ein Mann aber mit Namen Hananias mit Sapphira, seiner Frau, ist Neues Testament, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite. Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Wow. Okay. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb und so weiter? Und dann Vers 9. Petrus aber sprach zu ihr. Habe ich einen wichtigen Teil ausgelassen. Müssen wir schon nochmal vorlesen. Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. So, der war Geschichte. Jetzt Vers 9. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Das war eine Realität. Der Heilige Geist ist da. Du kannst ihn nicht belügen. Du kannst ihn nicht. Weißt du, da war eine Realität, mit dem Heiligen Geist zu leben. Es geht gleich wieder. Rebasch. Korebala. Alles gut. Okay, jetzt. Halleluja. Melkarabasch. Ah. Wow. Wow. Petrus aber sah, ja. Petrus schrieb: Wenn wir im Geist leben, so lasst uns im Geist wandeln. Okay, wenn du sagst, Stefan, ich freue mich einfach alle Zeit. Das ist einfach, ist okay. Oh, sie fiel hin wie tot. Jetzt sind wir wieder da. Wo war Jesus da, der sagte: Geh hin und sündige nicht mehr? Wäre doch schön gewesen. Wäre doch nett gewesen, das so zu sagen. Matthäus 12, 31. Deshalb sage ich euch, jede Lästerung und Sünde wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Uiuiui. Und wenn jemand ein Wort redet, wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch dem nächsten. Wo ist Jesus, der sagt, geh hin und sündige nicht mehr? Das sind Aussagen im Neuen Testament. Übrigens, bitte, wenn man diese Passage liest, gibt es immer Leute, die in der Versammlung sitzen und sagen, ich habe den Heiligen Geist betrübt und gelästert. Jetzt wird mir nie wieder vergeben werden. Wenn du solche Schreckensgedanken hast und schon auf die Knie fliegen willst und weinen willst und dir alles leid tut, bist du damit nicht gemeint. Weil diese Überführung kommt vom Heiligen Geist. Oh. Betrübt nicht den Heiligen Geist, haben wir im Alten Testament gelesen. Lesen wir das nicht auch im Neuen Testament? Im Neuen Testament steht genau dasselbe. Epheser 4, Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Wenn wir dem Heiligen Geist widerspenstig sind, also widerstehen, sind wir stolz. Wir widerstehen ihm. Und wir sind stolz und sagen, ich schaffe das selber. Ich mache das schon. Ich diene schon dem Herrn, wie ich es in meinen Augen für richtig halte. Und so weiter. Der Heilige Geist ist Herr. Der Herr aber ist der Geist. Aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir aber alle werden mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Der Herr verwandelt uns, nicht wir den Herrn. Er verwandelt uns, er tut ein Werk an unserem Herzen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um in all das hineinzukommen, was der Vater uns verheißen hat. Wir schaffen das nicht aus uns selber heraus. Der Heilige Geist leitet uns in diese Wahrheit. Wir müssen nicht noch heiliger leben, um in die Wahrheit hineinzukommen. Der Heilige Geist leitet uns, damit wir in die Wahrheit hineinkommen und erkennen, das, was wir leben, ist nicht dem Standard der Bibel entsprochen. Und dann kommen wir in einen heiligen Lebenswandel rein, weil wir kooperieren mit dem Heiligen Geist. Und es ist so wichtig, dem Heiligen Geist Raum zu geben, mehr Raum zu geben. Oh. Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Jesus sagte seine Worte. Dieses Wort ist Geist. Wenn du denkst, das ist einfach nur eine Bibel. Ich habe im bekifften Zustand die ganze Bibel durchgelesen. Und stell dir vor, ich habe mich nicht bekehrt. Und stell dir vor, das hat mich noch nicht mal berührt. Diese Worte sind Geist. Es gibt Menschen, die lesen und ja, ich habe die Bibel schon durchgelesen, kenne ich, ist nichts passiert. Ein natürlicher Mensch nimmt nichts an, was des Geistes ist. Jesus sagte zu seinen Zuhörern, meine Worte, die ich rede, sind Geist, sind Leben. Und dann sagte er, das Fleisch nützt nichts, aber ein bisschen nichts, klein nichts, aber nein, nichts. Das ist gewaltig. Dieses Wort ist voller Leben. Und viele wissen nicht mehr, wie sie im Heiligen Geist predigen, wie sie im Heiligen Geist reden, wie sie im Heiligen Geist beten. Das ist verloren gegangen. Aber wir müssen wieder zurückkommen zu dieser Kraft des Wortes, das Leben ist, dass Menschen aufgeweckt werden in ihrem Herzen und merken, es muss was passieren. Und ich schaffe das nicht allein. Ich brauche den Heiligen Geist. Wir müssen wieder zurückkommen zu den Ordnungen Gottes und aufhören zu denken, dass wir das schaffen, weil wir so clever sind. Das Gefährliche am Wort Gottes ist, dass der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Und wenn wir versuchen, mit dem Fleisch die Worte nahe zu bringen, wird es einfach nur sogar Tod bringen können. Ich habe Menschen erlebt, die aufgewachsen sind, wo das Wort in einer toten Art und Weise gepredigt worden ist. Die haben die Bibel gehasst. Mir ist ein Jugendlicher begegnet und der wollte mich verkloppen richtig. Der war so sauer. Ich habe mein Leben Jesus gegeben und dabei bin ich auf so eine Party gegangen, um von Jesus zu erzählen. Und dann war dieser Jugendliche und der war sehr stark angetrunken und er wollte auf mich losgehen. Die anderen haben den zurückgehalten. Aber irgendwie, ich liebe ja sowas, weil du dann merkst, da kommt ja was hoch. Und das ist dann interessant. Und dann habe ich mich irgendwann zu ihm gesetzt, als er sich beruhigt hat. Und habe ich gesagt, hey, was ist denn los? Und dann haben wir so gesprochen. Er sagt, er weißt du, mein Vater, er hat in der Bibel gelesen, weißt du, wenn du deinen Sohn züchtigst und schlägst, wird er nie wieder von der Wahrheit weichen. So stand er hinter mir und ich musste die Bibel lesen. Und wenn ich mich verlesen habe oder aufgehört habe, da kam der Stock. Und so wurde er trainiert, die Bibel zu lesen. Da war kein Leben, da war Tod. Und jetzt sah er mich und hörte, dass ich bibeltreu leben will. Der wollte mir an die Kehle. Und dann habe ich eine kurze Unterredung mit ihm gehabt und habe mit ihm gesprochen von diesem wundervollen Vater. Der konnte es gar nicht glauben. Der konnte es gar nicht fassen und er begann zu weinen und dieser ganze Schmerz kam hoch. Wir können das Wort gebrauchen, um Menschen abzuschlachten, regelrecht. Aber der Geist macht das Wort lebendig und wirksam. Weißt du, was hast du schon mal erlebt? Du hast einen Bibelvers auf dem Herzen und willst ihm einem Menschen weitergeben? Und dann gibst du diesen Bibelvers weiter und die Person fängt an zu weinen? Du hast doch einfach nur vorgelesen. Da ist der Geist, der das Wort lebendig macht. Manchmal versuchen wir Leute zu erklären aus dem Verstand und guck hier und da und da und da. Und weißt du, dann gibt der Heilige Geist dir ein Wort und du liest es vor und die Person bricht zusammen. Und du denkst mir, die 2 Stunden hätte ich mir sparen können. Ja. Seelsorge ohne den Heiligen Geist ist totaler Quatsch. Wir brauchen den Heiligen Geist, der ein Werk an unserem Herzen tun möchte. Ich sag's nochmal, wenn wir denken, weißt du, wir brauchen den Heiligen Geist nicht, dann widersteht uns Gott. Deshalb spricht der Gott, widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Weißt du, der Rick Prinz hat ein Beispiel genannt, das hat sich so eingeprägt, habe ich gehört, als ich frisch bekehrt war. Und er erzählte, vielleicht kennen die Storys auch alle, aber trotzdem erzähle ich sie, von diesem Mann, der die Wahl hatte zwischen einer Landkarte oder einem, der ihn durch das Gebiet führt. Und der Mann sagte, ich nehme die Landkarte, weil ich weiß doch, wie man eine Karte liest. Jetzt denken die Frauen, typisch Mann. Und wer muss nach dem Weg fragen? Ja. Aber Gott sei Dank, ich denke, warum Navis geschaffen worden sind, war, weil Frauen gebetet haben. Aber ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt, ob du die Zeit noch kennst. Ich habe das miterlebt, weißt du, da sitzt der Mann da vorne, weiß nicht mehr den Weg, die arme Frau muss die Karte lesen, kriegst nicht hin und Geschreierei und sowas alles. Oh my goodness. So, ne, und jetzt gibt's Navis. Aber weißt du, und dann hat der Mann gesagt, ich weiß, wie man die Karte liest, ich habe die Karte, das reicht mir, ich brauche diesen Führer nicht, das ist in Ordnung, ich krieg das hin. Und dann beschrieb der Prinz das so, die Vögel zwitscherten, die Sonne schien, alles war super, alles war schön. Der Mann, ja, lass die Karte, ist doch alles gut, alles, ich will meinen Weg fragen, kenn ich. So, ne, ich erzähle das auf meine Art, nicht wie Derek Prinz, ja, also, musst du dir nochmal anhören, der erklärt das viel besser. So, und dann wurde es dunkel und es wurde so ein bisschen holprig. Und man sah nicht mehr richtig und oh, was steht da? Und der Mann hat sich verlaufen und bekam Angst. Was mache ich jetzt? Was tue ich jetzt? Und dann hört er diese Stimme. Soll ich dir helfen? Wer ist da? Ich bin der, den du nicht haben wolltest, der dich einfach führen kann und leiten kann. Okay. Und dann kam er und er leitete ihn und dann ging es aus dem Dunkeln raus. Alles war super, alles war schön. Die Vögel zwitscherten wieder. Der Mann, ach, wie blöd, ich kann doch die Karte lesen. Ich krieg das doch selber hin.
Also das war echt ein Schwächeanfall von mir, ne, dass ich da diesen Führer gebraucht habe. Aber jetzt weiß ich doch, wie es geht. Und dann geht die Story so weiter, so weiter. Aber was, worum geht es letztendlich? Es geht letztendlich darum, du kannst das Wort nicht getrennt vom Heiligen Geist lesen. Oder sagen, du kennst dich damit aus. Spätestens, wenn du in ein finsteres Tal gehst. Wenn alles super läuft, wenn alles gut läuft, dann, ja, das ist doch schön, 5 Minuten Bibel lesen, alles klasse, alles toll, es läuft. Aber kennst du das, wenn es nicht läuft? Da fängst du an zu schreien. Und dann liest du nämlich die Bibel und sagst, ja, wie soll mir das draus geben? Ich verstehe das nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist, der kommt und uns dieses Wort erklärt und der uns hineinführt. Das ist sein Job. Er ist gekommen, um uns in die Wahrheit hineinzuführen. Das ist so wunderbar. Jesus erklärte das und sagte, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Okay, nochmal. Der Beistand. Der Beistand, das ist nicht wie ein Stuhl, der einfach nur da so steht und wenn du willst, kannst dich setzen. Und wenn nicht, ich stehe lieber. Der Beistand. Oder der dabei stand. Du lebst dein Leben und am Ende heißt es, da war doch der dabei stand. Der Beistand ist nicht da, dass er einfach nur dabei stand. Sondern der Beistand ist da, um dich zu leiten, um dich zu führen, dass du sagst, jetzt gehe ich zurück und sag, zeige mir doch. Darauf wartet der Heilige Geist jeden Tag, in so vielen Momenten unseres Lebens. Aber er ist einfach nur dabei stand. Es ist so. Und dann leben wir und sagen, wir kriegen das doch schon hin. Es geht doch schon. Wir müssen ihm Raum machen und sagen, Heiliger Geist, übernimm du. Übernimm du. Ich will lernen, mit dir zu kooperieren und ich will lernen, im Geist zu wandeln. Er will diese Dinge tun. Und dann der Beistand aber, der Heilige Geist, hier wird erklärt, wer ist der Beistand? Der Beistand ist der Heilige Geist. Okay, was ist mit denen? Jesus sagte, den der Vater senden wird in meinem Namen. Das ist so wunderbar. Und jetzt, was wird er tun? Der wird euch lehren. Moment mal, Jesus. Heißt das, dass der Heilige Geist uns lehren wird? Ja. Aber du wirst uns nicht mehr lehren. Lesen wir nochmal. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der. Wer ist der? Na der. Wer? Der Beistand. Der. Der wird uns lehren. Und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Wenn wir sagen, wir brauchen das nicht, dann ist Stolz in unserem Herzen. Und wir rebellieren gegenüber dem Heiligen Geist, weil wir denken, wir kriegen es selber hin. Er wird uns lehren. Jesus sagte weiter, Johannes 16,5, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Jetzt sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Hat Jesus jemals gelogen? Wenn Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, dann muss doch jetzt was kommen, was unglaublich ist, oder? Weil man könnte doch dann fragen, wenn Jesus sagt, also jetzt sage ich die Wahrheit, dann könnte man doch sagen, hä, warum? Also muss da jetzt etwas kommen, dass die Idee kommt, das kann nicht wahr sein. Deswegen sagt Jesus von vornherein, ich sage jetzt die Wahrheit. Gut. Hören wir uns das an. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Wer geht weg? Uiuiui, das war jetzt schwer im Herzen, das zu sagen, oder? Die Antwort in der Kinderstunde ist bei den Kindern immer Jesus. Wenn irgendwas schon mal, was war jetzt? Jesus, ne? Nein, das war jetzt nicht die Frage. Aber manche Kinder denken, das ist immer die richtige Antwort. Damit kannst du nichts falsch machen. Jesus. So, ne? Und das fällt manchen dann so schwer, ne? Jesus sagte, ich gehe weg. Findest du das irgendwie komisch? Jesus sagt es an Jüngern. Deswegen sagt er, ich sag euch die Wahrheit. Ich gehe weg. Wie, du gehst weg? Fantastisch. Es ist fantastisch, dass Jesus weggegangen ist. Jetzt sagst du, vielleicht darf man das so sagen, wenn Jesus gesagt hat, es ist nützlich und es ist gut, dann ja. Wenn er gesagt hätte, ich sag euch jetzt was ganz Schreckliches, haltet euch fest, grausame Zeiten kommen, ich gehe weg. Aber Jesus sagt, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht kommen. Jesus sagte also, ich muss weggehen, weil der Beistand kommt.
Viele Menschen in unserer heutigen Zeit denken, es wäre so schön, wenn Jesus bei mir wäre und er würde neben mir herlaufen. Diese Leute haben nicht verstanden, was Jesus sagte. Jesus sagte, es ist nützlich, dass ich weggehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Das ist eine falsche Gesinnung, die Menschen haben. Ich wünschte mir, dass Jesus jetzt da so und ich würde ihn sehen. Der Heilige Geist ist da. Aktuell, er ist da. Er ist gesandt vom Vater. Und das Gewaltige ist, Jesus konnte an einem Ort sein. Hast du jemals gelesen, dass er an drei Orten war und dann gepredigt hat? Und dann, ey, die ganzen Strecken immer zu laufen, komm, jetzt sind wir in Jerusalem, da sind wir da, da sind wir da. Einfach Dreieinigkeit, zack, zack, zack. War nicht. Jesus war als Mensch an einem Ort. Jetzt lesen wir, der Heilige Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. So, was bedeutet das? Wenn wir hier sind und der Heilige Geist ist da, ist das Geniale. Da, wo du herkommst, ist er auch. Das wäre ja schrecklich, stell dir mal vor. Jetzt nehmen wir das Beispiel nochmal, ich bin aus der Gemeinde ausgesandt worden und dann sage ich zu den Leuten, übrigens Sonntag lasst lieber ausfallen, weil ich nehme mit. Ich brauche den, tut mir leid. Aber jetzt würde ich ja auch Probleme kriegen mit anderen von euch. Weil ihr dann sagt, aber ich brauche den ja ganz viel. Ja, aber ich brauche ihn am meisten. Wie geht's dir? Brauchst du ihn auch am meisten? So, und deswegen ist der Heilige Geist da, weil ich ihn am meisten brauche und du auch. Aber das Gewaltige ist, er führt uns in die Wahrheit. Er prügelt uns nicht in die Wahrheit. Er führt uns. Das heißt, wir müssen uns führen lassen. Und das geht durch Kooperation. Und das geht genauso in der Seelsorge. Du kannst widerstreben der Wahrheit und dem Heiligen Geist und du wirst keine Erfolge sehen. Du kannst ein Konzept richtig machen und wirst dich wundern, warum nichts passiert. Du brauchst die Abhängigkeit und die Kooperation vom Heiligen Geist. Und er wird kommen. Er wird die Welt von überführen von Sünde und von Gerechtigkeit. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe. Wow. Und ihr mich nicht mehr seht. Interessant, ne? Jesus sagt, ihr seht mich nicht mehr. Der Heilige Geist kommt. Es ist wirklich, es ist eine Wahrheit. Der Heilige Geist ist aktuell hier. Das ist, was Gemeinde ausmacht. Das ist das, was wir verstehen müssen. Der Heilige Geist kommt. Er ist gekommen. Und weißt du, so viele, es ist eigentlich, weißt du, Jesus kam auf die Welt und die Leute nahmen ihn nicht an und rebellierten gegen ihn. Und heute denke ich mir, der Heilige Geist will kommen und was passiert? Die Gläubigen stehen auf und rebellieren gegen ihn. Warum? Und dann gibt's diese schrecklichen Storys immer wieder. Weißt du, als ich mein Leben Jesus gegeben habe und ich wusste ja gar nicht, Sprachenrede, dies, das, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe einfach nur gedacht, ich will jetzt das tun, was da im Wort steht. So, und dann habe ich dann das ganze Material bekommen gegen Pfingstler, gegen Charismatiker. Ich wusste gar nicht, was das alles ist. Charismatiker, ich habe gedacht, gut, es gibt Asthmatiker, es gibt, ich wusste gar nicht, was ist das für eine Krankheit oder was. Dann haben die gesagt, ja, du bist das. Sag ich, was bin ich? Ich wusste gar nicht, was die meinen. Und ich war völlig verwirrt. Und dann habe ich diese ganzen Botschaften angehört, diese Anti, dass es gefährlich ist. Und da gab es Storys wie Vorsicht vor dem Heiligen Geist. Und da gab es diese Story, die hörte ich mir dann an. Ja, und dann war da ein Mann auf der Leiter. Und er wollte nur die Regenrinne säubern. Und auf einmal kam der Heilige Geist. Der fing an, Sprachen zu reden, fiel von der Leiter und starb. Und dann, also hütet euch davor. Und ich als junger Christ habe gedacht, tja, du meine Güte. Das will ich aber nicht. Dann habe ich gedacht, na gut, dann wenn ich dann mal in Sprachen rede, am besten nicht auf die Leiter gehen oder so. Ja, das habe ich ja gedacht, weil ich habe gedacht, ich will ja nichts falsch machen. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, was ist denn jetzt richtig? Jetzt sagen die mir das. Was ist denn, ich kannte diese ganzen Bibelstellen, also ich kannte das ja alles gar nicht. Und habe ich gefragt, Heiliger Geist, was ist richtig? Und dann erinnerte er mich an meinen Taufvers und sagte, ich werde dir den Weg des Lebens zeigen. Freude ist vor deinem Angesicht ewiglich. Deswegen freue ich mich immer so. Ich werde dir den Weg des Lebens... Da habe ich gesagt, ja, Herr, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Du wirst das machen. Ich vertraue dir. Und dann habe ich immer wieder erlebt, wie Menschen Angst haben vor dem Heiligen Geist, weil es Schreckenstorys gibt. Ich kann dir auch Schreckenstorys über Taufe erzählen. Folgende. Kam ein Mann in die Gemeinde, hat alles richtig gemacht, hat sich taufen lassen, ist abgefallen. So, jetzt taufen wir nicht mehr. Was für ein Quatsch. Gab man einen Prediger, da hat er angefangen, Blödsinn zu predigen. Jetzt predigen wir nicht mehr. Das ist doch völliger Irrsinn. Und so viel Angst ist vor dem Heiligen Geist verbreitet worden. Vorsicht vor dem Heiligen Geist. Warum?
Wir brauchen ihn doch. Ich habe mal eine Frage. Wer leitet dich in die Wahrheit, wenn du gegen den Heiligen Geist rebelliert? Wer? Jetzt sagst du, ja, aber Gott. Gott hat den Heiligen Geist gesandt, damit er dich in die Wahrheit führt. Er hat alles dafür gemacht. Du wirst dich nicht selber in die Wahrheit leiten führen. Noch nicht mal ich kann dich in die Wahrheit führen. Ich kann jetzt hier predigen und noch nicht mal ich schaffe das. Du brauchst die Überführung, wenn ich hier Bibelstellen sage, wo du verstehst und wo auf einmal Licht aufkommt und du merkst, wow, eine Offenbarung über das Wort Gottes, das schon immer da stand. Wer hat das gemacht? Der Heilige Geist hat Licht über dir gemacht. Er ist das gewohnt. Warum? Er schwebte über dem Chaos. Er hatte da jahrelang Übung, verstehst du? Und deswegen kann er jetzt auf alles Fleisch kommen. Das ist gewohnt, Chaos. Halleluja. Guck mal, ist doch wunderbar. Dein Chaos wird verwandelt werden. Das ist so herrlich. So, und dann habe ich gedacht, als ich dann gesagt habe, oh, der Heilige Geist, wie wunderbar. Ich habe gedacht, alle werden ihn lieben. Alle werden begeistert sein vom Heiligen Geist. Und dann weiß ich noch, dann haben wir erfahren, ja, es gibt ja Gemeinden, ganze Gemeinden, die den Heiligen Geist nicht haben. Da habe ich gedacht, wie wunderbar. Da können wir da hingehen. Habe ich gedacht, fantastisch. Und dann waren wir da in einer Jugendgruppe. Ich kann mich noch so genau dran erinnern. Die wussten jetzt, woher wir kommen. Und ich wusste, dass noch nicht. Und dann hat der Jugendleiter die ganze Jugend vorher gewarnt, bevor wir kamen. Und haben gesagt, da kommen ein paar Verrückte und was weiß ich und dies und das und die sprechen Kauderwelsch und keine Ahnung, sowas alles. So, und wir wussten das ja nicht. Und dann kamen wir in die Jugendstunde und alle haben uns angeguckt. Und dann habe ich schon gedacht, wow, es scheinen offen zu sein alle, ne? Wow, kommst rein und alle gucken, der Geist des Herrn ist auf mir. Halleluja. Ne? So, ne, hat man ja dann so gedacht. So, und dann sind wir dann rein in die Jugendveranstaltung und nur noch hinten war Platz, so saßen wir in der hintersten Reihe und wir haben gespannt, was will der Heilige Geist tun? Der ist ja noch nicht hier. Preis dem Herrn, er wird kommen. So, der Jugendleiter hat zu diesem Abend ganz zufällig über das Thema Geistesgaben gesprochen. Ne? Und dann hat er gesagt, so, also, aber in Sprachenreden können auch nicht alle und hat das da völlig dementiert und was weiß ich. Habe ich gedacht, das wird aber schwer hier, habe ich so gedacht. Ich habe gedacht, so einfach reinzubringen, weil das sind ja auch Christen. Ich habe gedacht, das sind doch meine Geschwister, die Jesus lieben. So, und dann kann ich mich erinnern, dann saß ich da und habe dann gebeten, habe gesagt, hey, du hast uns hier abgestellt. Was passiert jetzt hier? Weil irgendwas muss hier passieren, sonst kann ich ja wieder gehen. So, und dann habe ich dann gewartet und auf einmal kam da der Pastorssohn. Das ist ja das Geniale. Der Leiter hat ja die ganze Jugendgruppe von uns gewarnt. So, die wussten genau, wie wir drauf sind. Perfekt. Das heißt, die wussten jetzt, wir sprechen alle in Sprachen. So, das heißt, da kam der neugierige Pastorsjunge. Und er sagt, redest du in Sprachen? Sag ich, ja, na klar. Sag ich, ja, natürlich. Und er sagte, sag mal, darf ich das auch? Und ich sagte, der Heilige Geist ist doch wunderbar. Der ist doch jedem Gläubigen gegeben. Und dann hat er gesagt, weißt du, letztens hatte ich was Komisches. Da habe ich so eine andere Sprache gesprochen in meiner Gebetszeit. Und da habe ich gesagt, das ist das Sprachenreden. Und ich habe so gefühlt, dass so etwas kommt. Ich sage, ja, du bist im Geist getauft. Und dann hat er gesagt, aber bitte sag das nicht meinem Papa. Und da habe ich gedacht, oh, es ist schön. Und dann kam ein anderer und der hat dann gefragt, könntest du für mich beten, dass ich in Sprachen sprechen kann? Und das Gewaltige ist ja, ich war ja sehr naiv mit den allen Dingen, aber das war vom Heiligen Geist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber komm, lass uns lieber rausgehen. Und dann kam der dann raus und ein paar andere kamen dann auch raus. Und dann habe ich einfach nur gedacht, also wie ich das gelernt habe, Hand drauf, kurzes Gebet. Und dann muss der Heilige Geist kommen. So, Hand drauf, kurzes Gebet. Und dann fing der an. Und dann fing der an, war eine Brüdergemeinde. Und dann fing der an und das wird immer lauter. Und dann fing der an, Freude zu bekommen und fing an zu tanzen. Und dann fing der an, um das ganze Gebäude zu laufen. Sprachend, singend, tanzend. Und die Leute kommen raus. Und ich stand dann da und die haben dann gesagt, was hast du gemacht? Nichts. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nichts. Und dann kam er und dann die anderen. Du musst leise sein, du musst dich beruhigen. Und ist dann weitergelaufen. Und dann habe ich aber auch gedacht, uiuiui, und bin ihm auch hinterher. Und habe gesagt, du musst ein bisschen leiserer machen. Das ist zu laut. Das gibt Verwirrung sonst. Aber weißt du, Das Wunderbare ist, was ich erfahren habe, er ließ sich nicht stoppen. Und weißt du, das ist das, oftmals wir wollen den Heiligen Geist eindämmen und sagen, aber das passt jetzt hier nicht rein. Wann hat der Heilige Geist wirklich reingepasst, ihr Lieben? Und viele Gläubige haben so das Empfinden, wenn der Heilige Geist kommt bei mir, wie eine Taube. So ganz sanft, einfach so. Einfach so. Und dann ganz, das ist angenehm, das ist nicht zu laut, das ist nicht komisch, das ganz, ganz ruhig und leise. Das ist für viele Gläubige. Heiliger Geist. Und alles, was komisch und laut ist, das ist nicht vom Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist wie eine Taube. Ganz sanft. Und alles ist in Ordnung. Und dann kommen die Leute, die sagen, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Das hört sich alles so vernünftig an. Aber der Heilige Geist tritt Türen ein. Das ist nicht gentlemanartig. Der Heilige Geist kam bei Jesus wie eine Taube. Amen. Aber nicht bei den Jüngern. Hast du das gesehen am Pfingsttag? Da entstand ein leises Gurren. Und dann kamen die Tauben, setzten sich und alle waren friedlich. Frieden machte sich breit. So, die saßen nicht in so einem Taubenhaufen, weißt du, und keiner hat sich getraut zu bewegen, weil sonst verscheucht man die ja oder so. Das lesen wir nicht. Und jetzt Folgendes, wir lesen in der Bibel, der Heilige Geist kam bei Jesus wie eine Taube. Das ist ein Unterschied, wie eine Taube. Und viele haben aber diese Ideen, weißt du, jemand kam mal zu mir und hat gesagt, kannst du für mich beten, aber ich will nicht umfallen. Habe ich gesagt, dann geh zu einem anderen. Was soll das denn? Da kann ich doch nichts für. Oder einer, ja, kannst du für mich beten, aber ich will, dass es so leise irgendwie und irgendwie so. Ich weiß manchmal gar nicht, was. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Wir haben ab und zu jetzt mal gewaltige Winde erlebt, ne? Da wird ja schon anders, wenn du rausguckst, oder? Und der ganze Baum so geht und was weiß ich, denkst du auch, uiui, da war ein Brausen, Gewalt. Gewaltig, richtig gewaltig. Und dann, da erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Der Wind erfüllte das ganze Haus. Wir sind ja hier sicher, wenn der Wind draußen geht. Jetzt stell dir vor, der kommt rein, die ganzen Liederblätter hier, alles, das wird aufgewühlt. Der ganze Wind kommt rein. Wir denken, was ist denn da los? Das war nicht irgendwie angenehm. Hier bin ich. Das hatte eine Dimension, die war sehr kraftvoll gewesen. Daran glauben heute viele Gläubige nicht mehr. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir genau das, was passiert. Das, überleg dir mal bitte, ich meine, der Heilige Geist wird kommen. Jetzt warten die Jünger auf den Heiligen Geist. Das erste Treffen mit dem Heiligen Geist, sollte das nicht entspannt sein? Das erste Mal in der Geschichte, sollte es da nicht irgendwie so sein? Weißt du? Wer macht auf? Macht auf, kommt gemütlich herein. Leute, jetzt geht's los, Gemeindebau fängt an. Wer ist der Erste, der predigt? Petrus, genau du, wirst gleich rausgehen, sei gesegnet. Und einfach so, das erste Treffen, da darf man doch keinen verscheuchen. Da muss man doch aufpassen. Ich sag dir was, in der Gemeinde sollten wir dieses Reden beerdigen. Wenn wir versuchen, Leute nicht zu verscheuchen, verscheuchen wir jemand anders. Ich musste dieses Ding beerdigen. Als neue Leute angefangen haben, hinzuzukommen, da habe ich ja versucht, mich zu benehmen, ja. Weil ich ja gedacht habe, wenn wir jetzt zu wild sind, verschreckt man die. Aber weißt du, was ich festgestellt habe? Die haben Hunger nach mehr gehabt. Und dann waren einmal Leute da und ging es ganz verrückt bei uns zu. Und ich habe gedacht, die kommen nie mehr wieder. Das sind heute Mitglieder. Und die erleben auch so verrückte Sachen. Und weißt du, aber das ist unsere Haltung. Wir verschrecken die. Warum sollte der Heilige Geist, wenn er kommt, warum sollten wir dafür sorgen, dass er, jetzt aber liebevoll bitte, ja? Jetzt aber ruhig bitte. Bitte angenehm der Versammlung. Was haben wir gemacht? Was haben wir getan? Das ist Stolz.
Wir wissen, wie die Versammlung läuft. Wir wissen, wie wir das machen. Wir wissen, wie wir Menschen begegnen können. In den letzten Jahren habe ich beobachtet, die Leute, die in unsere Gemeinde gekommen sind, sind hineingekommen aufgrund des Wirken des Heiligen Geistes. Die letzte Familie, die kam, kam, weil ihnen der Pfarrer erzählt hat, dass wir eine Sekte sind. Und hat die Familie gesagt, irgendwie müssen wir uns das angucken. Und die haben ein Ziehen gespürt. Und dann kamen die, und das, der Abend, der war echt wild. Und dann kamen, die haben das alles gesehen, aber die Frau wurde mittendrin geheilt. Einfach so, keiner hat für die gebetet. Und die wurde gezogen. Und das ist so interessant, wenn du dich mit diesen Menschen unterhältst. Die sind gar nicht so abgeschreckt. Wer abgeschreckt ist am meisten, sind die Religiösen. Preis dem Herrn. Lass uns ihn doch einladen. Wie gewaltig ist das denn? So, wo war da die scheue Taube? So, sie erlebten etwas, das hatten sie noch nie zuvor erlebt. So, die warten auf den Heiligen Geist und alles wird auf den Kopf gestellt. Aber sie waren offen dafür. Sie sagten, Jesus hat das gesagt. So, egal wie das gerade aussieht, egal was hier gerade passiert, okay. Man hat auf einmal Feuerzungen und solche Scherze alles. Ich meine, überleg dir das mal. Das Feuer auf deinem Kopf, auf deinem auch. Die hatten das davor noch nie. So, und dann bricht der Heilige Geist herein. Oder Apostelgeschichte 4,31, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte. Einmal haben wir in der Gemeinde damals noch, als dieser Kampf da aufkam, ob der Heilige Geist kommen darf oder nicht. Da gab es dann diese Diskussion, da haben wir ein Lied gesungen, lass die Städte erbeben. Da kam eine Frau, ja, aber das können wir nicht beten, was ist, wenn das dann passiert? Ja, in der Bibel stand es doch schon, als sie gebetet haben, bewegte sich die Städte. Lass uns das doch singen, lass uns doch herausfinden, was passiert. Ja, aber wie kann man zu viel Heiligen Geist haben? Find's heraus! Das ist doch wunderbar. Halleluja. Ja, und dann, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Der Heilige Geist hindert das Wort nicht, er beschleunigt das Wort noch sogar. Und viele, ich habe so Strömungen erlebt, weißt du, manche nur das Wort ohne Heiligen Geist und manche Heiligen Geist, jetzt brauchen wir das Wort nicht mehr. Der Heilige Geist wird uns immer in die Wahrheit hineinführen. Immer. Er leitet uns in diese ganze wunderbare Wahrheit. Das ist so wunderbar. Also lass uns nicht rebellieren gegenüber dem Heiligen Geist. Lass uns diesen Stolz ablegen, der sagt, ich kann es selber. Ja, aber was ist, wenn es denn komisch wird? Natürlich wird es komisch werden. Ich verstehe das nicht. Manche Christen sagen, ja, aber da ist da was Seltsames passiert. Hast du mal die Bibel gelesen? Ich meine, die Meeresteilung war seltsam. Die Geburt Jesu war total seltsam. Aber jetzt wollen wir, dass es normal zugeht. Verstehst du diesen Irrsinn in der Bibel? Guck mal, was da alles drinsteht. Was davon ist denn normal in unseren Augen? Und jetzt erwarten wir aber, jetzt läuft alles normal. Ich glaube, dass Gott manche Dinge extra macht und manche Manifestationen, um uns einfach mal rauszuholen aus unserer Kiste. Vor kurzem habe ich eine Heilung erlebt und die lief anders ab, als ich mir das vorgestellt habe. Waren auf der Gemeindefreizeit gewesen vor 2 Wochen und mitten im Lobpreis fing ich an, im Geist zu lachen und das hörte einfach nicht auf und wurde immer schlimmer. Und irgendwann kullerte ich mich auf den Boden. Jeder, der mich anfasste, kullerte mit. Und dann habe ich, meine Tochter sagte mir das, weil sie fand es interessant und hat auf die Uhr geguckt. Und dann hat sie gesagt, ich habe noch nie so lange jemanden lachen gesehen, 25 Minuten. Die anderen haben versucht, Lobpreis weiterzumachen, haben die auch gut gemacht. Und ich konnte nicht aufhören, aber mir, weißt du, und ich find's interessant, weil oftmals hinter allem ist eine Story. Und wir sehen oftmals einfach nur Auswirkungen und denken, warum ist dies, warum ist das? Lass uns doch die Story dahinter erfragen, was ist da eigentlich los, was tut der Heilige Geist da einfach? Und weißt du, es war so eine Zeit vor 2 Wochen, wo viele Dinge einfach da waren, die nicht so gut waren und so weiter, wo viel Traurigkeit in meinem Leben war. Und ich fing an, diese Freude im Herrn zu haben und nebenbei habe ich noch eine Heilung widerfahren. Preis dem Herrn. Weißt du, was ich gedacht habe in dem Moment? Ich habe gedacht, Herr, weißt du, ich fände es cooler, ein anderer hätte 25 Minuten gelacht. Weißt du?
Warum ich? Aber ich habe dem Heiligen Geist eine Erlaubnis gegeben. Ich habe vor etlicher Zeit gesagt, Heiliger Geist, du darfst kommen und du darfst machen mit mir, was du willst. Weil ich schaffe es nicht, mich in diese Wahrheit zu führen. Und manche Dinge sehen jetzt noch komischer aus, wie bevor ich das gebetet habe, aber es ist mir egal. Weil ich will ihn und fertig. Und das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Weißt du, Petrus hat auch mal gepredigt. In der Apostelgeschichte 10 bei den Nationen. Und mitten in der Predigt fiel der Heilige Geist. Wo war da die Taube? Die gewartet hat, bis der Gottesdienst vorbei war, zu den Ansagen dann noch. Hab einen Eindruck, vielleicht könnten wir beten, dass der Heilige Geist kommt. Einfach während der Predigt. Ist doch unhöflich. Der Einzige, der die Predigt unterbrechen darf, ist der Heilige Geist. Da sollten wir nie sagen, ja, aber Herr, ich habe mich echt jetzt wochenlang vorbereitet. Das spielt keine Rolle mehr, wie du dich vorbereitet hast, wenn er kommt. Das ist wunderbar, das ist herrlich. So, weißt du, freut euch alle Zeit, bittet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Was bedeutet das? Du und ich sind imstande, den Heiligen Geist auszulöschen. Das war falsche Silbentrennung, aber egal. Ich wollte die Betonung setzen, hat nicht hingehauen. Was ich sagen wollte ist, du bist imstande, den Heiligen Geist auszulöschen. Das ist doch gewaltig, oder nicht? Aber es ist wahr. Ich war in Versammlungen gewesen, wo der Heilige Geist nicht da war. Gar nicht. Warum? Er wurde ausgelöscht. Und wenn irgendwelche Anzeichen kamen, wurde sofort gedämpft. Das heißt, wir sind in der Lage. Keiner von uns würde jetzt vielleicht hier sagen, also nee, ich lösche den Heiligen Geist nicht aus. Wir sagen das nicht so, weil wir denken wirklich, dass wir offen sind. Wie offen sind wir wirklich für den Heiligen Geist? Darf er entscheiden, wie er uns in die Wahrheit leitet oder wir? Mehr. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ich liebe diesen Vergleich. Was passiert, wenn man sich von Wein berauscht? Du siehst komisch aus, taumelst und redest manchmal komisch. Und jetzt steht, werdet voller Geist. Widersteh nicht dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Wenn du sagst, ja, aber ich will den Heiligen Geist verstehen. Das ist komisch, weil die Tiefen Gottes sind unausforschlich. Und jetzt sagst du, aber ich will alles erforschen. Sie sind unausforschlich. Interessant ist, dass Gott sagt, wir können erforschen und sollen erforschen. Aber deswegen brauchen wir die ganze Ewigkeit, weil es unausforschlich ist. Wir werden nicht alles direkt verstehen. Und wir können auch nicht alles verstehen. Und nirgendwo müssen wir alles verstehen ins kleinste Detail. Es gibt Dinge, die sind einfach wunderbar. Weißt du, manchmal frage ich mich, wie der ganze Körper geschaffen ist, die Facetten und was weiß ich. Und du guckst und denkst, unglaublich, unglaublich, wie das alles zusammenhängt und dies und das. Oder du gehst raus und herrlich. Aber weißt du, eine Sache ist wichtig, dass wir uns von ihm leiten lassen und ihm vertrauen. Und ich werde jetzt zum Schluss kommen. Dieses Wochenende mach dich auf und sag, Heiliger Geist, ich will mich dir öffnen. Und ich möchte dir eines nahelegen, wenn du sagst, ich habe Angst, übergeh das doch nicht einfach. Sondern rede mit Gott oder such dir jemanden und frag, warum habe ich Angst? Eine Person kam mal zu mir und die war echt sehr gegen den Heiligen Geist. Aber ich kann das verstehen, weil ich war auch dagegen. Ich wollte das ja auch alles nicht. Ich wollte auch normal sein. Wirklich, wie oft habe ich einfach nur gedacht, einfach normal predigen. Und vor allem dann normal aussehen auch und nicht irgendwie. Und ich war das erste Mal, einfach um das zu verstehen, dass ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich war total gegen die Auswirkungen vom Heiligen Geist. Total dagegen. Und dann kam YouTube langsam und da habe ich mir Videos angeguckt von verrückten Christen. und was da im Heiligen Geist passieren soll. Und ich habe gesagt, das wird mir niemals passieren. Und ich bin gegen den Heiligen Geist gegangen. Wirklich. Ich wusste es aber nicht. Und dann kam dieser Punkt. Ich stand hinter der Kanzel bei uns, da war noch Baptistengemeinde, kleines Känzelchen, da kannst du dich nicht festhalten, hier kann man sich wenigstens festhalten. Kleines Känzelchen, in heutigen Zeit hätte ich das immer wieder umgerissen, das wäre mit umgeflogen, so das kleine Ding. Und dann habe ich über die Verheißungen der Gemeinde gesprochen. Ich war gegen all das, was passiert da, aber ich wollte einfach nur die Verheißungen der Gemeinde über das sprechen. Aber die Verheißung der Gemeinde, eine von denen ist, dass der Heilige Geist damals gekommen ist, vor 85 Jahren, und die Gemeinde oder die Leute belebt hat, die sind aus der Methodistenkirche rausgegangen und haben gesagt, wir wollen den Heiligen Geist im Alltag erleben. Das ist die Story, der Hintergrund unserer Gemeinde vor über 85 Jahren. Und da ist der Geist Gottes gekommen. Es gibt in den Akten, da gibt es Beschreibungen, was da passiert ist. Du kannst nur erahnen, weil die haben nicht aufgeschrieben, was da alles passiert ist. Aber wenn du das liest, denkst du, wow, da ist was passiert. So, und das war alles da. Ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Aber jetzt habe ich gesagt, Gott, ich werde deine Verheißungen hochhalten in der Gemeinde. An diesem Sonntag waren Gäste da. Wie formuliere ich das lieb? Baptistische Gäste. So waren da. Nee, die waren sogar aus der Brüdergemeinde. Irgendwie ist da was. So, und auf jeden Fall saßen die dann da und ich wollte eine liebevolle Predigt predigen über die Verheißungen. Ordentlich, schön vorgetragen, damit die Leute auch denken, weißt du? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu predigen und dann fing ich an, über Verheißungen zu predigen, die Gott in diese Gemeinde hineingegeben hat. Und auf einmal, ich war da so am Predigen und was weiß ich, zog mir jemand die Füße weg. Ich schwebte kurz in der Luft und ging zu Boden, aber ich fiel wie auf Watte. Dann lag ich da. Ich habe gesagt, das wird mir nie passieren. Ich habe die Kontrolle. Und dann hörte ich die Leute tuscheln. Was macht denn der jetzt schon wieder da? Und ich lag da und ich wollte aufstehen und weiter predigen. Und dann hörte ich weiter. Dreht er jetzt völlig durch. Und ich wollte am liebsten was sagen, konnte aber nicht. Jetzt lag ich da und sagte, ich will nur predigen. Und ich habe gedacht, das wird umso stiller ist, umso länger ich liege, umso schlimmer wird's. Ne? Und Leute raschelten, einer stand auf, ging raus. Ich will weiter predigen. So, ne? Und vor allem war mir das sehr peinlich. Verstehst du, kannst dir vorstellen, Krawatte und Lackschuhe und richtig baptistischer, schöner Pastor, ne? Stand ich dann da alles. Da liegt er auf dem Boden. Verstehst du, ich wollte wieder hin und wollte wieder hier und so. Und dann lag ich da. Und dann fing ich da an, habe ich mich langsam geschafft umzudrehen. Da fing ich an, das Mikrofon zu suchen und das rollte mir immer weg. Und so war ich da auf allen Vieren am Rumkrabbeln hinter der Kanzel. Und die Leute in der Gemeinde, die tuschelten. Und ich sagte, ja, ich will einfach nur predigen. Und weißt du, ich habe so gedacht, meine Güte. Und dann irgendwann habe ich es wieder geschafft, aufzustehen, stellte mich hin. Und ich wusste nicht, was ich erklären soll. Deswegen habe ich einfach weiter gepredigt. Ich konnte ja nicht sagen, also was da jetzt passiert ist, ja, keine Ahnung. Also habe ich einfach so weiter gepredigt. Und da war mein Ziel nach der Predigt, so schnell wie möglich nach Hause. Und ich habe gedacht, ich gucke mir nie wieder YouTube-Videos an von denen da. So, und dann bin ich dann nach hinten und bevor ich entwischen konnte, war da eine Frau, die in der hintersten Reihe saß und die sagte zu mir dann, das war so eine Salbung. Ich sagte, was meinst denn du? Und dann sagte sie, als du umgefallen bist, gingen Wellen der Salbung durch die ganze Reihe bis nach hinten. Und dann fing ich an umzudenken und habe gesagt, okay, Heiliger Geist, etwas stimmt mit mir nicht. Und nicht etwas stimmt mit dir nicht. Okay, ich werde jetzt einfach Schluss machen. Sonst machen wir immer weiter. Aber diese Punkte sind mir wichtig, um dir verständlich zu geben. Wenn du dich fürchtest, such dir Leute, mit denen du sprechen kannst. Mit denen du reden kannst. Und sagen kannst, ich habe Angst vor dem Beistand. Das ist doch schrecklich. Der, der dir beistehen sollte, vor dem hast du Angst. Okay, Amen.